Wunderbaren Soundtest gemacht. Wir begrüßen euch nach diesem wunderbaren Soundtest zu dieser wunderbaren Folge 168,
67. 66.
Hallo, die beleuchteten Brüder sind zurück.
Hallo.
Hallo. Wir sind zwei Männer. Mehr muss man nicht über uns wissen. Geht's dir gut? Mann, Benny.
Mann, Tim. ja.
Ja.
Ich bin ein bisschen verschnupft.
Oh.
Also nicht im übertragenen Sinne, sondern literally verschnupft.
Im übertragenen Sinne bist du auch der einzige Mensch, den ich kenne, der das benutzt.
Der manchmal verschnupft ist. Benutze ich das?
Ja.
Ja?
Manchmal. Habe ich schon ein paar Mal aus deinem Mund gehört, aber halt aus keinem anderen. Das kenne ich nur aus deinem Mund.
Ich benutze Sprache, die eigentlich am Aussterben ist. Hast du gelesen, dass jetzt Produkte aus dem Supermarkt verschwinden?
Nein.
Weil es einen Wandel der Essgewohnheiten gibt und so möglicherweise bestimmte Dinge, die es zu kaufen gibt, in der Bundesrepublik seit Anfang und noch vorher... für immer verschwinden. Da war sowas wie Gänseschmalz, Sauerkraut.
Sauerkraut hat mich
gewundert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir sind die Krauts. Germans sind die Krauts. Jetzt verschwindet unser Sauerkraut.
Also es gibt nicht genügend Leute, die Sauerkraut kaufen, so dass sich das nicht mehr lohnt.
Ja.
Der Markt regelt.
Da waren noch ein paar andere Sachen. Das waren alles Produkte, die ich auf gar keinen Fall vermissen würde. Wo ich denke, toll, das ist ein Zeitenwandel und das leben wir.
Hast du nicht im Kopf? Sauerkraut, nee, Gänseschmalz.
Ja, irgendwie solche Dinge waren das. Ist nur so Oma-Produkte. Ja, so Fett aus dem Tier, glaube ich. Und das schmierst du
Fett
dir aufs
Brot.
Fett
aus der Gans. Und das isst man dann als Aufstrich?
Das ist bestimmt in deinem Gänsebuch, Kochbuch drin.
Lange, lange ist es her.
Ja.
Ekelhaft.
Also, Schweineschmalz gibt es ja auch.
Ja, also weiß ich auch nicht genau, was das ist.
Zwiebelschmalz kennst du, habe ich ja von dir sogar kennengelernt.
Hä?
Hattest du früher manchmal im Kühlschrank stehen?
Ich hatte Zwiebelschmalz.
Ja. Und
ich
habe es aber irgendwie nie gegessen.
Ist auch bestimmt nicht durch mich gekauft
worden. In der alten Wohnung habe ich es gegessen und dachte, das ist ja geil. Denn mein Opa hat früher Schweineschmalz gegessen. Das gab es beim Schlachter.
Mhm.
Da gab es dann in so diesen kleinen durchsichtigen Plastikbecher mit so einer Riffelung am Rand, gab es so... schön mit der Kelle reingeklatscht, so dieses Schweineschmalz. Ich weiß nicht genau, wo aus dem Tier die das holen, aber das muss einfach irgendwie das Fett sein, was sie so richtig da rausschaben aus der Leiche und dann in solche Plastikbecher tun. Und dann essen alte Männer das mit einem Grinsen in ihren dicken Bauch hinein. Von dem toten Bauch in den lebendigen Bauch.
In den noch lebendigen
Bauch. Und irgendwann ist der auch tot und ach, ist ein ewiger Kreislauf des Fettes. Und ich habe mich immer wahnsinnig davor geekelt. Und da wird häufig mit Röstzwiebeln gegessen.
Mhm.
So ein Graubrot, so dick Schmalz drauf. Und dann war ich mal bei so einem Seminar über ein Wochenende oder so, in so einem richtig schönen Seminaranwesen, irgendwo an der Ostsee, tolles Gelände, tolles Essen. Und dann kam an einem Abend zum Abendbrot so ein einer von diesen großen, schmalen, länglichen Silberplatten, also nicht echtes Silber, sondern so silberfarbene Platten. Und da war so ein, wie so ein Mettigel, so ein großer Berg Schmalz drauf.
Oh Gott.
Mit Röstzwiebeln. Und irgendwer, mit dem ich da war, sagte, oh geil, das ist ja richtig toll und so frisches, tolles Leck. Und da habe ich mich überwunden und mein Ekel überwunden, habe es einfach mal probiert.
Mhm.
Einfach mal so. Und es war sehr lecker.
Ich stelle es mir sehr salzig vor.
Es ist salzig, es ist glitschig, cremig, aber es... würzig, es hat sehr gut geschmeckt.
Ich steige ja schon bei den Röstzwiebeln aus, ehrlich gesagt.
Oh, wir haben heute, ich habe heute mit meinem Sohn zusammen Hotdogs gemacht und wir hatten alles da, aber keine Röstzwiebeln.
Da hättest du mal fragen können, wir haben immer Röstzwiebeln im Haus.
Warum?
Wegen meiner Frau.
Wozu ist die das?
Auf Burger zum Beispiel, wenn wir uns Burger selber machen. Sonst fällt mir nichts ein, wo sie es benutzt. Aber
aber ich habe mal, glaube ich, in diesem Podcast gesagt, dass man jede Zutat im Hotdog ersetzen kann, weil ich irgendwie so, ich hatte das schon mal, dann hatte ich nicht die Brötchen, da habe ich ein Toastbrot genommen, hat genauso geschmeckt. Röstzwiebeln sind es. Ohne Röstzwiebeln schmeckt es nicht nach
Hotdog. Ich mache immer lieber, also zum Beispiel bei Ikea mache ich da keine Röstzwiebeln
dann isst du ja keine Hotdogs. Dann isst du ein Würstchen, ein Brötchen.
Ja, als ich in Amerika Hotdog gegessen habe, habe ich auch keine Röstzwiebeln.
Da gab es, glaube ich, nicht mal welche. Da gab es niemand in Amerika, es ist nur eine Wurst im trockenen Brot. Das sind Barbaren da. Wo war ich stehen geblieben? Ich war zeitgetrackt. Achso, bei diesem ekligen Schweineschmalz. Ach, ja. Also das war total lecker, aber ich hatte den Ekel natürlich immer noch im Kopf, deswegen war es so ein einmaliges Ding. Und dann war ich bei dir zu Hause und du hattest dieses Zwiebelschmalz im Schrank.
In der vorletzten Wohnung noch?
Ja.
Also noch eine Ex-Partnerin.
Ja.
Na, weiß ich schon, warum die Beziehung nicht gehalten hat.
Und dann habe ich das probiert und dachte, das ist ja mega geil, das ist eine vegetarische, uneklige Alternative. Rein pflanzliches.
Was ist denn Zwiebelschmalz? Zwiebelfett?
Das ist halt einfach pflanzliches Fett.
Ja, also Margarine.
Es ist nicht wirklich Margarine, es ist, keine Ahnung, es ist auch so weißlich. Und seitdem habe ich das hin und wieder mal.
Okay.
Und wie komme ich jetzt da drauf?
Das weiß ich nicht. Wir waren bei Produkten, die aussterben.
Ich weiß nicht mehr, weil ich wollte irgendeinen Bogen noch schlagen, ist auch egal.
Okay, ja, irgendwie allein die Vorstellung, also natürlich weiß ich, dass ja auch Butter letztlich Fett ist, was man sich drauf schmiert, ne? Aber irgendwie, wenn das Fett Schmalz und nicht Butter heißt,
ja,
wird mir richtig anders, ja, wenn ich mir darüber Gedanken mache.
Du denkst an Ohrenschmalz, Schmalz ist einfach ein ekelhaftes Wort.
Ja, richtig. Das will man nicht auf dem Toastbrot haben.
Es gibt so viele eklige tierische Produkte, auch Schweineschwarte. Seit ich Vegetarier bin.
Schweineschwarte. Ist auch Fett, oder?
Das ist Haut, Schweinehaut,
ja,
die paniert ist.
Ah, nur
das
die Haut.
So, das ist so ein Snack. Du isst so krass paniert fettige Haut. So im Grunde wie beim Hähnchen, wo du die Haut, die ja tatsächlich das Beste an so einem gebratenen Hähnchen.
Nee, habe ich immer abgemacht, meiner Mutter gegeben.
Oh, fand ich immer richtig toll, wenn die so richtig würzig
los. Wollte immer nur das weiche Fleisch.
Seit ich Vegetarier bin, kenne ich keinen Ekel mehr vor Essen. Ich habe festgestellt, dass allen Ekel, den ich vor Essen hatte, immer tierbezogen war. Ekel vor Knorpeln, Ekel vor Fett, vor Sehnen, vor Gederben, vor Fischen, vor glibbrigen Meeresscheiß. Es gibt vegetarische Sachen, die ich nicht mag, weil sie bitter sind oder nicht meinen Geschmack treffen. Aber es ist
eigentlich nichts. Oder aus der Kohlfamilie stammen.
Aber finde ich nicht eklig. Mhm. Mag ich vielleicht nicht. Aber das ist gut.
Hast du Radieschen?
Ja, Radieschen mag ich.
Das ist nicht gut.
Also nicht sehr gerne, aber ich toleriere sie, wenn die so kleinen dünnen Scheiben im Salat sind zum Beispiel. Das geht.
Na gut. Lass uns nicht über Essen reden, da mache ich mich immer wahnsinnig unbeliebt. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte gerne beliebt und begehrt werden. Weiß ich gar nicht, ob ich begehrt werden möchte. Vielleicht nicht von vielen Leuten. Ich glaube, ich möchte nur von wenigen Leuten begehrt werden. Dann aber richtig doll.
Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Problem damit hätte, von vielen Leuten begehrt zu werden.
Ich stelle mir das stressig vor.
Man muss nur die Distanz wahren dann. Mhm. Aber aus der Distanz begehrt zu werden, finde ich, glaube ich, ganz gut.
Würdest du lieber aus der Distanz begehrt oder sympathisch gefunden werden? Sympathisch. Jetzt mal vorausgesetzt, ist das getrennt voneinander.
Kommt drauf an, von wem. Aber unterm Strich bei den meisten Leuten eher sympathisch.
Ja, es gibt aber auch Leute, wo du lieber begehrt
bist.
Ja. Okay. Lass uns diesen Stein nicht umdrehen. Bilder in meinem Kopf. Ich wollte eine kleine Geschichte. Nein, pass auf. Ich mach dir, vielleicht weißt du es schon, aber ich hoffe nicht. Ich mach dir mal ein kleines Rätsel und hoffe, dass ich das nicht in der letzten Podcast-Folge schon mal erzählt habe. Ich glaube aber nicht. Es ist etwas Wunderbares passiert. Tony Hawk ist Opa geworden, und zwar von Kurt Cobains Enkelsohn. Hast du es mitbekommen?
Nein.
Verstehst du den Satz?
Ja.
Ist das nicht crazy?
Ja. Das heißt, Tony Hawk und Kurt Cobain haben jeweils Kinder.
Ja.
Und diese Kinder haben miteinander ein Kind bekommen.
Ja. Die Tochter von Kurt Cobain, Frances Bean, und wie der Sohn von Tony Hawk heißt, weiß ich nicht.
Wie hat der eigentlich in so jungen Jahren schon ein Kind bekommen? Wie alt war Frances Bean, als Kurt Cobain sich die Schrotflinte ins Auge gehalten hat?
Weiß nicht, 4 vielleicht?
Auch eine kammerharte Vorstellung eigentlich, muss man sagen.
Überraschenderweise ja, ist das eine hammerharte Vorstellung.
War das nicht klar, dass Kurt Cobain Kinder hatte? 1, oder?
Ich weiß nur von der einen Tochter, Frances Bean.
Also die Familie Cobain und die Familie Hawk sitzen jetzt zusammen am Küchentisch.
Ja, davon ist auszugehen.
Cool.
Ja.
Da wächst zusammen, was zusammengehört.
Naja.
Die Reichen sollen unter sich bleiben.
So ist richtig. Das ist im Grunde wie die hochzeitsgewordene Erbschaft.
Ja, apropos, nein.
Kann man nicht so sagen.
Aber apropos vorzeitig gestorbene Menschen. Ich habe heute interessante Dinge über die US-amerikanischen Präsidenten erfahren.
Aha.
Und zwar unter anderem, das ist noch nicht so interessant, aber hätte ich jetzt nicht aus dem Stegreif so gewusst, dass Donald Trump älter ist als George Bush und, nicht Senior, George W. und Bill Clinton. Die sind beide jünger als Donald Trump.
Okay.
Hätte ich es auch. Und Bill Clinton sieht schon, finde ich, ziemlich alt aus inzwischen.
Ja.
Und dann fand ich interessant, dass in den letzten, was habe ich ausgerechnet, 50 Jahren oder 40 Jahren nur 4 ehemalige US-Präsidenten gestorben sind.
Weil Jimmy Carter auch noch lebt.
Weil,
ne?
Jimmy, darüber kam ich nämlich drauf. Ja. Jimmy Carter hat für Kamala Harris abgestimmt mit 100 Jahren. Mhm. Hat gesagt, er will noch so alt werden, dass er noch für Harris stimmen kann. Das hat er jetzt getan. Wobei nicht ganz klar war, jetzt hat jemand gesagt, dass wenn er jetzt bis zum Wahltag stirbt, dass seine Stimme dann ungültig wird.
Oh, ist das so?
Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Was ist denn das für ein organisatorischer Aufwand am Wahltag,
ja,
die Wahlregister nochmal durchzugucken,
ja,
und zu gucken, wer in der Zwischenzeit gestorben ist.
Das muss ja beglaubigt sein und so. Das finde ich, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber doch, es ist wohl irgendwie in manchen Bundesstaaten ist das so. Also Jimmy Carter ist 100 Jahre alt und weil der so alt ist und auch die ganzen anderen ja noch leben, die nach ihm kamen,
mhm.
Ist es ein, und davor waren also die, weiß ich nicht, lange Amtszeiten. Ja, Ronald Reagan ist tot, Gerald Ford, Richard Nixon und wer war der letzte?
Der letzte vor
also
Nixon?
Nee, der erste, der in diesem Zeitraum gestorben ist, ist Nixon. Mhm. Ach, natürlich George Bush, der Alte.
Ach ja, klar.
Die 4. Die sind gestorben in meiner Lebenszeit plus noch 10 Jahre zurück. Das finde ich schon erstaunlich, so wenig tote Präsidenten. Und die werden alle so alt, die werden alle über 80.
Ja, das stimmt.
Und Joe Biden, ich habe hier nämlich die Liste noch offen, deswegen komme ich drauf. Joe Biden ist, also hier sieht man, welche noch nicht tot sind. Es sind diese 6 nur noch. Jimmy Carter, Joe Biden, Donald Trump, George Bush, Bill Clinton und Barack Obama.
Also Joe Biden ist gegenwärtig nach Jimmy Carter der älteste Mensch, der jemals Präsident der USA war, der noch lebt.
So ist es.
Und zwar und das, obwohl er aktuell...
Und danach kommt Donald Trump, der Präsident werden will. Ja. Muss man ja sagen, Joe Biden möchte ja gar nicht.
George Bush ist ja aber auch nur 22 Tage jünger als Donald Trump, habe ich gerade gesehen.
Und hier siehst du, ja, und hier siehst du auch, dass nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menschen, die mal Präsident waren, überhaupt jemals älter geworden sind, als Joe Biden es jetzt ist. Von allen Präsidenten.
Das sind wirklich alle?
Also
alle,
Richard Nixon, ja, alle, sind alle. Also Richard Nixon ist nicht so alt geworden, wie Joe Biden jetzt ist. Und all die anderen auch nicht. Eisenhower und so weiter. Älter geworden sind nur so von denen, die man kennt. Harry S. Truman, Ronald Reagan, ist auch super alt geworden, 93 Jahre.
John Adams war doch auch einer der Gründungs...
Ist der zweite gewesen.
Ja, der zweite, guck mal. Der ist immerhin 90 Jahre alt geworden.
Ja, erstaunlich, zu der Zeit so alt zu werden. Da war doch, hat er irgendwie sich was gespritzt.
Ronald Reagan ist auch 93, dachte, der wäre früher gestorben. Der war doch auch krank. Hat er nicht Alzheimer?
Alle waren krank. Nein, wahnsinnig. Jimmy Carter, aber krass, mit riesigem Abstand. Sechs Jahren Abstand der Älteste.
Vor 11 Tagen 100 Jahre alt geworden.
Ja.
Stark.
Ich frage mich, ist das automatisiert hier? Ja, das
kostet. Guck mal, hier ist auch mal die Post-Presidency-Time-Span.
Ja, wie lange hast du gelebt, nachdem du Präsident warst? Hier gibt es ganz viele, das finde ich auch schön. Die Null. Die einfach die im Amt gestorben sind.
Wie John F. Kennedy und Abraham Lincoln.
Ja, genau. Offensichtlich die. finde ich irgendwie eine schöne Statistik hier. Also es ist ein Wikipedia-Eintrag. List of Presidents of the United States by age. Das ist der Eintrag.
Und schon hat es sich der Jüngste. Belohnt.
Also, ist von allen der Jüngste. Immer noch 46 Jahre alt.
Ich würde auch noch eine Weile bleiben, sehr wahrscheinlich. Okay, danke für diese Trivia-Info.
Bitte, bitte.
US-Wahl, USA, Donald Trump. In 3 Wochen ist es soweit, ungefähr.
Mhm. In Georgia wird schon gewählt.
Ja.
Early Voting.
John Oliver hat darüber berichtet, dass es da wirklich sehr große Anstrengungen gegeben hat, die nicht, die erfolgsversprechend sind, die Wahl in ein absolutes Chaos zu stürzen, für den Fall, dass es irgendwie knapp werden sollte und es nicht wirklich ein deutlicher Sieg für Harris wird, dann kommen da, glaube ich, ganz viele ganz schlimme Dinge auf Amerika zu. Ist dir egal?
Nö, aber damit ist einfach zu rechnen, dass schlimme Dinge kommen.
Ja, sag ich ja gerade.
Ja,
genau das sage ich ja gerade.
Neues. Aber die Wahlbeteiligung ist sensationell hoch.
Mhm. Das ist ja meistens ein gutes Zeichen für nicht autoritäre Kräfte, sage ich jetzt mal.
Ist es so. Vor allen Dingen, weil jetzt die aktuellen Berichterstattungen also sind so, ja, nach dem Vorsprung ist es doch wieder knapp und so weiter. Das mobilisiert natürlich dann die Leute auch zur Wahl zu gehen.
Ja, und Harris hat gerade abgeräumt bei Fox.
Ja, habe ich auch gelesen. Also in 3 Wochen wissen wir mehr. Was hing ich da die letzten beiden Wahlen nachts rum und war zerfressen. Ich glaube, dieses Jahr gehe ich einfach, ohne irgendwas zu gucken, ins Bett und schaue mir einfach, ich mache das wie, weiß ich nicht, wie bei so einem Serien. Ich warte, bis alle Staffeln abgedreht sind und dann steige ich erst wieder ein. Ich mache Nachrichtenverbot.
Okay.
Ich habe ja so richtig in jedem Staat die Prognosen geguckt und wo es jetzt Brief war und so weiter. Und ich war richtig gut informiert und wusste letztes Mal schon ziemlich früh, weil ich so tief in den Daten drin war, dass das Ding gegessen ist und Biden gewinnt.
Mhm. Aber dieses Jahr hast du keine Muße dafür.
Ich fürchte, es wird einfach wieder so kommen, dass ich in dieses Loch falle.
Ach so, das kann
auch passieren. Weil ich einfach so nervös sein werde und...
Okay, weil ich hatte gerade so ein bisschen den Vibe bekommen.
Ja, ich habe das...
Das ist dir eigentlich auch egal.
Ich habe das buchstäblich gesagt, dass ich das nicht machen werde, aber es ist...
aber ich habe zusätzlich noch den Vibe bekommen.
Es sind wohlfeile Worte von
mir. Wohlfeil, schönes Wort. Ich habe auch gleich noch ein anderes schönes Wort, aber ich möchte einmal ganz kurz aus einer E-Mail vorlesen, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe, Freitag nämlich. Heute ist der 17.10.20:34 Uhr. Das steht nicht in der Mail, das sage ich jetzt als nicht außerhalb des Vorlese.
Um Kontext zu schaffen.
Genau, des Vorleseparts. Also vor 6 Tagen habe ich eine E-Mail bekommen von Polyjay. Und da stand, hallo Tim, herzlichen Glückwunsch zu deinem, Achtung, 5. Podcast-Geburtstag.
Nee.
Hat er gesagt. Und stimmt, 2019 haben wir angefangen, vor Corona.
Oh Gott, ist das 5 Jahre.
Im September 2019.
Oh Gott, 2019 ist so eine krass moderne Nummer.
Nee, das muss ja im Oktober gewesen. Stimmt, wir haben im September angefangen, aber da haben wir die ersten 3 Folgen noch bei Soundcloud veröffentlicht. Ja. Und bei Podijay und somit halt bei Spotify und sonst so sind wir dann wahrscheinlich, ja, offensichtlich am 12. Oktober.
Und kriegen wir so eine Plakette wie bei YouTube, dass man sie sich dann...
Erstmal kommt eine kleine Statistik. Mit Die beleuchteten Brüder hast du bereits 26.503 Downloads generiert.
Ja, ist gut.
Das ist gut, oder? Und wir freuen uns, dass wir dich schon so lange dabei begleiten dürfen. Du hast schon viel Liebe und Arbeit in deinen Podcast gesteckt. Mit deiner Ausdauer machst du einiges richtig. Nun möchtest du deinen Podcast auf das nächste Level heben und fragst dich, wie dich Polyjay dabei unterstützen kann.
Ja.
Buche unter folgendem Link deinen Wunschtermin und wir machen aus deiner Neugier ein Aha-Erlebnis.
Ja.
Dann kommt ein Link, der sich Happy Pod Day nennt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Ein Polyjay Customer Success Team.
Ja, machen wir.
Customer Success Team. Da möchte ich arbeiten.
Ja.
Im Success-Team.
Die wollen uns kennenlernen.
Ich möchte gar nicht mit denen über unseren Podcast reden. Ich möchte gerne Teil des Success-Teams werden. Ja,
das werde das. Du wirst das Teil des Success-Teams nehmen, du einen successful Podcast machst. Na, verabrede das. Wenn du nicht willst, gehe ich in
Natürlich will ich das nicht. Da muss ich mit Leuten reden, die ich kenne. Ja, dann kannst du das machen.
Du musst die Gelegenheit, es ist natürlich Werbescheiße und so weiter und die wollen keine Ahnung was, das machen sie, ist eine automatisierte Mail.
Vielleicht können wir da mal so ein Zoom-Meeting machen und das nehmen wir dann heimlich als Podcast auf, wie wir uns zum Success coachen lassen wollen.
Genau, einfach nur um das zu erleben.
Ich weiß nicht, ich will nicht alles erleben. Hast du Bock, Heroin zu erleben?
Ja, schon.
Echt?
Also ja.
Mhm.
Wenn ich nicht so großen Schiss und Respekt dafür hätte, würde ich aus Interesse einmal wissen wollen, wie sich das anfühlt.
Würdest du gerne mal Fallschirm springen?
Nein.
Warum interessiert dich das nicht?
Weil ich zu viel Angst davor habe.
Also, aber das Interesse wäre trotzdem da?
Nee.
Dann widersprichst du dir jetzt aber.
Nee, weil ich zu viel Erfahrung mit dem Fallen gemacht habe.
Weißt du, wie viel Erfahrung ich mit Sprechen mit anderen Leuten gemacht habe in meinem Leben? Viel mehr als du mit freiem Fallen. Viel mehr. Und ich...
Aber das ist ja was anderes. Ja gut, falsche Sprache, auch was anderes. Also, ich möchte, dass wir einfach out of curiosity gucken, was das ist.
Schauen wir mal.
Wir machen das.
Ist vielleicht auch schon abgelaufen, die Möglichkeit. Weiß man
ja. Immer werden mir solche Gelegenheiten von Menschen verbaut, die nicht zupackend sind.
Wohin möchtest du packen? In den Success?
Ich habe tatsächlich, es gab mal so eine Situation, das erinnere ich, jetzt kommt das wieder. Da habe ich aufgelegt als DJ mit meinem DJ-Partner zusammen.
Der ich auch zweimal war.
Was war's, Arbeitsamt. Und wir waren auf so einer riesen Erstsemesterparty in so einem Club aufgelegt. Da waren hunderte Leute, fette Disco-Cool, war richtig geil. Und da gab es so verschiedene DJs, jeder hatte irgendwie ein Set von 1,5 Stunden oder so. Und dann haben wir uns mal abgewechselt und ich war gerade dran. Und dann kamen da 2 Frauen ran ans DJ-Pult. Und es war halt so als so Wunsch, ne? Und dann haben die gefragt, meinen DJ-Partner, ob man uns dann auch mal so auf dem Campus sehen würde. So. Und dann hat er gesagt, nö.
Hat er recht, wahrscheinlich. Ne?
Ja, er hat für sich gesprochen. Was bist du denn für ein Arschloch? Ich kann doch nicht machen.
Hat er die Frage, hat die Frage so interpretiert.
Er hat die Frage buchstäblich wörtlich genommen. Er wusste nicht, dass die Sex mit uns haben wollten.
Aber du bist dir sicher, dass sie Sex wollen?
Ja. Wir waren coole DJs. Was wollten die denn sonst von uns? Dachten die, wir sind mega
Vielleicht klug? Wollten die sich atemlos wünschen oder so.
Nein, die wollten fragen, ob man uns mal treffen kann.
Naja. Er hat recht behalten.
Wir haben uns nicht auf dem Campus gesehen.
Er hat die Mauer hochgezogen und hat dafür gesorgt, dass sie stehen bleibt.
Ja, ja. Er hat die Brandmauer gegen junge Frauen hochgezogen. Die brauchen wir in Deutschland. Ja, und so ist das mit dir und Polygy auch.
Und damals wärst du available gewesen.
Ja, ich wäre available gewesen.
Ich bin aber nicht available für Polygy.
Aber ich, darum geht's ja gerade. Er war auch nicht available auf dem Campus. Er war auch in der Beziehung.
Okay, jetzt verstehe ich den Vergleich. Weiß ich jetzt, wo du damit hin wolltest. Oh, okay. Ich sende dir mal einfach die Mail weiter. Ich glaube, ich habe sie gelöscht.
Hä, du hast es. Ach, da hast du nur gescreenshot.
Das war ein Screenshot, ja. Vielleicht habe ich sie nicht gelöscht. Ich guck mal. Habe ich mich gefragt. Geht jetzt wieder ein bisschen um uns, aber das ist vielleicht trotzdem ganz interessant. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal gelogen hast? Wann hast du das letzte Mal bewusst die Unwahrheit gesagt?
Also ich glaube, so bei so kleineren, ich kann mich an kein Beispiel erinnern, weil es kein, also es gab keine Lüge, die ich selber als moralisch problematisch einordnen würde. Sonst würde ich mich, glaube ich, daran erinnern, in letzter Zeit.
Das war ja aber nicht, achso, ja, okay.
Das doch, heißt, all dann, diese Fälle, wo ich irgendwas, manchmal mache ich es einfach, um zu verkürzen. Dann so aus der Einfachheit, damit nicht irgendeine Nachfrage kommt, wo es eh egal ist, wo ich weiß, es ist sowieso wurscht.
Ja, du hast recht.
Oder
eine oft gebrauchte Lüge, um
eher
Gespräche
sowas, eine Frage. Und ich weiß, wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde, würde das unnötig kompliziert werden und niemand hätte was davon. So.
Okay.
Man kann natürlich auch sagen, auf die Frage, wie geht's dir? Und man antwortet, gut, das kann eine Lüge sein. Also blöd.
Das ist aber nicht gemeint.
Ich kann mich jetzt an keinen Fall entsinnen, wo ich sagen würde, ei, da habe ich gelogen und wenn das rausgekommen wäre, wäre das ein Problem gewesen.
So definierst du Lüge, okay.
Also nein, das ist eine Lüge, an die ich mich erinnern würde.
Ach so.
Eine Lüge wie, keine Ahnung, man kommt zu spät und sagt, ich habe noch jemanden getroffen, sowas würde ich vergessen.
Okay, das so oft vorkommt.
Ja, das kommt jeden Tag vor.
Ich bin mal viel zu spät, habe ich vielleicht schon mal erzählt, viel zu spät als Jugendlicher nach Hause gekommen. Oh, das wird es meine Mutter zum ersten Mal hören, glaube ich, diese Geschichte. Ich hatte immer eine relativ strenge Curfew von meinen Eltern, bis ich volljährig war. Und da war ich 15 oder so, 14, 15. Und dann war ich bei meiner damaligen Freundin. Und bin, also wirklich einfach buchstäblich die Zeit vergessen. Irgendwann so auf die Uhr guckt, oh fuck, ich hätte vor 10 Minuten zu Hause sein müssen.
Ja.
Und ich wusste, dass auf jeden Fall zu Hause gewartet wird, bis ich nach Hause komme. Und dann bin ich ganz, 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 ganz schnell mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und dann habe ich mir so auf dem Fahrradweg so gedacht, also ich schaffe es ja auf gar keinen Fall mehr pünktlich. Das geht ja gar nicht mehr. Ich kann ja nicht in der Zeit zurückfahren. So schnell bin ich nicht. Und dann habe ich einen relativ schweren Fahrradunfall simuliert, indem ich mir so Schmutz auf die Stirn gemacht habe und mit so einem kleinen Stock mir so kleine Wunden sozusagen zugefügt habe, um dann in einer schauspielerischen Meisterleistung, als ich nach Hause gekommen bin, meine Mutter war nicht da, die war beim Nachtdienst, aber mein Vater war noch wach, dass ich dann irgendwie so, oh, ja, oh, ist schon so spät. Ich hatte einen Unfall. Wahrscheinlich war ich einfach ohnmächtig. Ich bin pünktlich losgefahren. Was bedeutet hätte, dass ich da einfach irgendwie unter der Woche in Fuhlsbüttel 25 Minuten lang bewusstlos auf dem Boden lag. Mein Vater hat relativ unaufgeregt auf diese ganze Geschichte reagiert. Aber als meine Mutter am nächsten Tag nach Hause kam vom Nachtdienst und mein Vater ihr das erzählt hat und ich ja nun auch sichtbare kleine Wunden an der Stirn hatte, hat sie nicht ihren wohlverdienten Ich-gehe-jetzt-schlafen-Modus aktiviert.
Sondern
ich bring dich sofort zum Neurologen. Weil wenn du wirklich, weil Krankenschwester, ne, die kennt sich aus, wenn man einfach 25 Minuten lang bewusstlos war nach einer Kopfverletzung, dann sollte man das ärztlich abklären
lassen. Und bist du dann
zum Krankenhaus? Ich glaube sogar zwei Neurologen gewesen, weil es irgendwie gedauert hat, bis da irgendwie, also irgendwie hatte der eine keinen Termin und dann wurde eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert. Die ich definitiv nicht hatte.
Weil von den Stöckern.
Ja, also einfach so, okay, man sieht jetzt nichts und die
ganzen. Dann wird's wohl das sein, ja.
Kein Schwindel, dann haben die irgendwie so Tests gemacht, dass ich immer so ein bisschen so geschubst wurde an der Brust und ob ich mich gut halten kann, konnte ich nun mal. Ich wurde gefragt, ob mir übel ist, war mir natürlich nicht. Also eine leichte Gehirnerschütterung. Ich glaube, ich war dann nach 3 Tagen nicht in der Schule. Also eigentlich war es Win-Win-Situation. Nur meine arme Mutter hat nicht ihren wohlverdienten Schlaf.
Wäre es jetzt so ein Problem gewesen, wenn du 25 Minuten zu spät gekommen wärst?
Wenn ich also hatte,
du hast ja ein bisschen to great lengths gegangen.
Also ich hatte nicht auf dem Zettel, dass meine Mutter beim Nachtdienst ist.
Ja.
Die war dann nämlich immer ein kleines bisschen strenger, was dieses Thema anging. Wenn ich gewusst hätte, dass sowieso nur mein Vater zu Hause ist, dann hätte ich es einfach auf mich genommen. Dann hätte der irgendwie gesagt, ey, du solltest dann zu Hause sein, bist du blöd, geh ins Bett. Hätte ich gesagt, alles klar, ciao. Und dann wäre es erledigt gewesen. Wahrscheinlich hätte meine Mutter es auch nicht erfahren. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass meine Mutter zu Hause ist. Und deswegen dachte ich, das wäre der einfachere Weg. Tut mir leid, Mama, aber it was a hoax. All the time. Ich bin auch nie auf den Kopf gefallen.
Ja, dann steckst du drin, dann hängst du in der Lüge drin.
Naja, ich wurde ja auch deswegen mal geröntgt, weil ich in der Schule eine Verletzung simuliert habe.
Habe ich schon mal eine Verletzung simuliert? Ich glaube nicht. Aber ich kann sehr gut lügen.
Mhm.
Ich habe das schon mal gemerkt. Es gibt ja manchmal auch so, dass man so lügt aus Überraschung raus. Wenn man irgendwie jemanden zum Geburtstag oder irgend sowas plant. Was
ja.
So. Und auch, oder auch zum Spaß. Also manchmal mache ich auch so, dass ich so Stories erzähle, die nicht stimmen, die ich dann auflöse.
Ja, okay.
Und es wird mir immer geglaubt. Ich bin sehr überzeugend in der Lüge.
So wie bei Tempel des Schreckens.
Ja,
ja, vielleicht. Aber das ist, glaube ich, finde ich nochmal eine andere Kategorie, weil das ja nicht darum geht, dass dir irgendwas so ein Vorteil
ist. Nee, aber ich weiß, dass ich das könnte.
Ja, okay.
Wenn ich das wollte.
Also ein bisschen psychopathisch veranlagt.
Ich könnte ein Bösewicht sein in dieser Welt.
Okay. Ich kann das nicht gut. Also wann immer ich es versuche, Leute, die mich gut kennen, durchschauen es sofort.
Ja, ja.
Und also bei Tempel des Schreckens ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist es ja irgendwie auch ein bisschen Teil des Spiels.
Ja.
Und da kann man ja auch ein bisschen damit spielen, dass man vielleicht nicht gut lügen kann, aber eigentlich tut man es doch. Das geht, aber so, also ich habe das letzte Mal vor 6 Tagen gelogen. Und da ist es mir halt so aufgefallen, dass das irgendwie etwas ist. Ich habe als Kind und Jugendlicher so krass viel gelogen. Super viel habe ich gelogen. Und als Erwachsener halt ganz, ganz, ganz selten. Deswegen ist mir die Frage dann eingefallen, als ich gemerkt habe, oh, ich habe mal wieder gelogen. Das ist aber lange her.
Wo hast du denn gelogen?
Bei der Uni, in der Uni. Weil ich habe gesagt, mein Schwiegervater hat Geburtstag, ich muss mittags weg.
Mhm.
Und das habe ich also völlig ohne Not. Ich hätte auch sagen können, ich muss weg. Ich hätte gar keinen Grund nennen müssen, weil ich zahle dafür Geld. Ne? Also was sollen die mir tun? aber ich dachte mir, irgendwie wäre es besser und netter, Bescheid zu sagen. Und dann habe ich mir auch gedacht, Vatergeburtstag ist weniger überzeugend als Schwiegervatergeburtstag. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, man sagt ja immer, es kommt auf die Details an und man würde vielleicht bei Vater so dieses klassische, meine Oma hatte Geburtstag und meine Oma ist gestorben Ding. Bei der engen Kernfamilie habe ich mir gedacht, da ist es eher so, dass man sich denkt, das ist so leicht dahergesagt, aber niemand macht sich die Mühe und sagt Schwiegervater, wenn es gelogen ist. Aber ich habe gemerkt, wenn mich die Dozentin aus irgendwelchen Gründen extrem gut gekannt hätte, die hätte mich sofort outgecallt, dass das nicht echt ist. Also das ist, weil, also zumindest kam es mir so vor, irgendwie in der Stimmlage von meiner Mimik. Ich glaube, ich konnte die auch nicht so richtig in die Augen gucken dabei. Ich kann das nicht gut. Nicht mehr als Kind und Jugendlicher. Boah.
Ich glaube, ich mache das immer, was ich ganz gut kann, ist, dass ich dann immer darüber weiter rede. Wenn ich sage, wenn mein Schwiegervater Geburtstag, würde ich dann irgendwie noch eine Geschichte darüber erzählen, die so plausibel ist. Das sage ich, oh ja, dann
hatte ich mir zurechtgelegt. Ich
auch immer irgendwie ein bisschen früher da sein.
Und ja, hatte ich mir halt zurechtgelegt. So, halt
es war relativ früh noch am Tag. Dass man
so ein bisschen Smalltalk darüber machen,
ja,
als ob es echt wäre. Aber ich würde das ja auch in echt nicht von mir aus machen, sondern nur auf Nachfrage.
Ja,
ich hatte
okay.
mir schon zurechtgelegt, dass ich dann sage, na gut, meine Familie wartet darauf, dass ich nach Hause komme, weil das ist in Niedersachsen, da müssen wir mit dem Auto hinfahren. und damit das nicht so spät wird, weil morgen ist ja wieder Uni, dann hätte ich schon was parat gehabt, aber ich habe es jetzt nicht aktiviert.
Und dann zahlt man aber auch ein bisschen damit, mit diesem... Wie so eine Prüfungssituation.
Ja. Ja, da habe ich gelogen, weil ich keine Lust mehr hatte.
Okay, jetzt kommt's raus. Hier im Podcast.
Oh oh.
Milliarden von Podigy-HörerInnen.
Alle bei deiner allein deswegen auf. Muss ich dich davon abhalten, da ein Zoom-Gespräch mit Podigy zu machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dozentin das hört und ich Probleme nicht, bekomme.
Die Dozentin in der Target Audience der Podigy Success Company ist.
Warum nicht?
Success Teams.
Ich glaube, die ist jünger als wir.
Ja, trotzdem. Die denken global, glaube ich.
Nee, die ist nicht jünger als wir. Aber die ist nicht viel älter als wir. Die denken global. Dann, das heißt, der erste Tipp ist, sprecht Englisch?
Nee, mit so einer KI kriegen wir dann so.
Ah ja, stimmt. KI kann das. Man lügt nicht mehr so viel als Erwachsener. Hast du als Kind gelogen?
Man lügt nicht mehr so viel heutzutage. 2024 ist die Lüge vor. Als ich habe immer ein...
Hörst du das? Ich höre das, ja. Aber ich glaube, nur wir, das Mikrofon nicht. Jetzt ein ganz leichtes Geräusch, das klingt ungefähr so.
Das ist super seltsam. Jetzt ist es weg.
Nee. Es ist nicht.
Nee. Ist das dein Handy?
Nein. Nein.
Das ist... Ich komme jetzt hier raus.
Das ist Podcast-Entertainment auf der allerhöchsten Stufe. Da kann Podigy gar keine Tipps mehr geben.
Sehr seltsam.
Wir suchen während des Podcasts ein Geräusch, welches man auf dem Podcast nicht hören kann.
Wir suchen ein Geräusch.
Wir suchen ein Geräusch mit unseren Ohren. Es ist immer noch da. Es wird
immer doller, habe ich das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, es wird mal mehr, mal weniger.
Es macht mich völlig wahnsinnig. Okay.
Möchtest du eine Pause machen, damit wir der Quelle auf den Grund gehen können? Oder wirst du das ausblenden können?
Nee.
Du wirst es nicht ausblenden.
Dann müssen wir neues Getränk.
Dann müssen wir eine Pause machen. Ich bringe dir gleich ein neues Getränk. Ich habe dir nämlich was mitgebracht.
Oh.
Das gibt es dann gleich im zweiten Teil, nachdem wir uns auf die Suche nach dem Geräusch gemacht haben.
Die Suche nach dem Geräusch.
Alles über Geräusch.
Leuchtet Brüder und das Geräusch.
Pause.
Wir haben die Quelle des Geräuschs entdeckt.
Ich habe es gefunden,
es war ein Kopfhörer,
ja,
der dieses Geräusch von sich gegeben hat. Ich war aber froh, dass du es auch gehört hast, weil ich habe seit einigen Tagen so eine Ohrschmalz-Situation, dass ich das Gefühl habe, mein Kopf ist die ganze Zeit unter Wasser.
Oh, dann musst du entfernen lassen.
Ja, zum Arzt gehen. Ich bin ja nun prinzipiell, würde ich mal von mir behaupten, kein ängstlicher Mensch, aber ich habe richtig doll Angst vor dem Ohrenarzt.
Warum?
Weil das der einzige medizinische Fachbereich ist, wo ich jemals so richtig schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Hm. Mit so richtig dollen Schmerzen. Unter anderem, um Ohrenschmalz zu entfernen, aber auch Wachs von Wachsmalkreiden. Ich habe mir damit früher als Kind immer sehr viel in den Ohren rumgehört.
Da gab es ganz die Knete in den Arsch, in den Ohren. Ja. Da haben sie gar nicht hingehört. Hast
ja,
du schon damals
da
gesungen,
hast
du
da
das verarbeitet,
ja,
in deinem Lied. Über die Knete. Mal Knete und keine Kreide, aber trotzdem.
Ja.
Es ist auch ein bisschen unangenehm, wenn das entfernt wird. Es piekst
ja,
so.
Ja, und vor allem, wenn so dieser Unterdruck, also wenn da so ein richtiger Pfropfen ist und dann zieht man das raus und dann spürt man ja richtig, wie sich das Trommelfell nach außen wölbt.
Aber die Befreiung hinterher ist so toll.
Ja, es geht.
Du hörst wieder und es ist doch, das lohnt sich. Ich habe das jetzt schon zwei, dreimal gemacht.
Ich habe es auch schon drei oder vier Mal sogar gemacht, aber das beim letzten Mal hat mir sogar, das war vor meinem Studienbeginn, weil ich musste einen Nachweis erbringen, dass ich hören und sprechen kann bei einem HNO-Arzt, einer HNO-Ärztin. Die war sehr, sehr nett. Da musste ich, glaube ich, 5 Stunden warten, weil so viele Kindernotfälle dazwischen gekommen sind, was auch immer Kindernotfälle beim HNO-Arzt sind. Vielleicht Leute, die sich Wachsmalstifte in die stecken.
Oder Trommelfellplatzen gibt es auch
bei Kindern. Ja, sowas gibt es auch. Das hat richtig lange gedauert, aber die hat sich super viel Zeit genommen und war ganz nett. Und dann hat sie mir noch, nachdem sie das entfernt hat, mit so einer Kamera so da reingefilmt, da war so ein ultra hochauflösendes Display. Und dann hat sie gesagt, dass ich ein sehr schönes Trommelfell habe, weil das so leicht durchsichtig ist, genauso wie es sein soll. Aber man hat richtig gesehen, wie der Gehörgang drumherum so richtig doll entzündet war.
Mhm.
Und ich glaube, das ist gerade wieder so. Mhm. Und wenn es halt entzündet ist, tut es ja sowieso alles schon weh. Also so habe ich jetzt keine Schmerzen, aber ich weiß, wenn man da jetzt irgendwie dran rummanipulieren würde, dann würde es wieder richtig wehtun. Deswegen mache ich das nicht.
Also es gibt ja eine sehr nette Ohrenärztin direkt in der Nähe.
Ich gehe lieber dreimal zum Zahnarzt als einmal zum Ohrenarzt oder Ohrenärztin. Das ist mein Sweet Spot.
Ich muss jetzt zum Hautarzt. Wegen meiner ganzen Sachen habe ich schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen.
Ja.
Aber man kann da irgendwie nicht anrufen, um einen Termin zu bekommen. Deswegen muss ich da hinlaufen und ich laufe da die hin.
Man kann da nicht anrufen?
Ja, das funktioniert nicht. Soll man online das machen und online geht es dann aber auch nicht, weil man dann muss man eingeben, wofür man da hingeht. Und ich habe halt irgendwie so eine Diagnose, aber die ist nicht im Dropdown-Menü drin. Mhm. Oder das sind verschiedene und Laser und ich weiß nicht, was der richtige Laser ist. Und
muss ich das weglasern lassen?
Ich soll mir ein bisschen was weglasern lassen.
Ah, ja.
Aber eher so aus, ja, kann man mal machen.
Bock.
Nicht aus Bock, aber so aus...
Weil Laser cool sind.
Nicht, weil Laser cool sind, aber so.
Machen Sie mal einen Termin beim Hautarzt. Laser sind super cool. Wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben, ob du als Kind oder Jugendlicher viel Lungen hast.
Ich glaube, meine Antwort darauf war nicht so interessant. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich immer schon mich das Lügen sehr beschäftigt hat. Also wenn ich gelogen habe, war das irgendwie schwierig und es war für mich nicht, ich habe nicht leichtfertig gelogen. Das ist erst mit dem Alter dazu. Gerade als Kind, es gab einzelne Fälle, in denen ich richtig gelogen habe und mir Geschichten ausgedacht habe. Und es war dann aber immer so offensichtlich, wenn Kinder lügen, ist es so offensichtlich, dass ich mich dann eher dafür geschämt habe und das dann eingestellt habe.
Du hast bestimmt dich auch nie krank gestellt, um nicht zur Schule gehen zu müssen.
Doch, ne? Ich erinnere mich, dass ich einmal, so ähnlich wie du mit den Stöckern, mich im Vorraum der Klasse an einen Heizkörper gelehnt habe, um Fieber zu simulieren. Ich weiß nicht genau, warum ich unbedingt nach Hause wollte.
Also hast du deine Stirn rangehalten, damit die Lehrerin mal testen kann?
An der genau. Ich habe dann noch, und dann hat der Lehrer hat gleich gesagt, ja klar, geh nach Hause. Und ich habe gesagt, nee, aber fühl mal. Ich habe mir so viel Mühe mit dem Faken gegeben. Oh ja, das ist wirklich warm. Das war aber richtig gut. Ich habe da richtig lange so. Und dann hat das auch wieder mal getestet. Und ja, das hat sich wie Fieber angefühlt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich einfach sagen kann, ich bin krank. Und dann sagt er, natürlich, sagt er dann, geh nach Hause.
Ich bin krank. Nein!
Aber das hat mich halt ganz doll beschäftigt, weil ich mir das wirklich schwer gemacht habe. Es muss irgendeine Situation. Ich vermute, ich war wirklich krank und habe das nicht richtig gecheckt und habe mich einfach richtig scheiße gefühlt und wollte dann nach Hause.
Wolltest du es auch nach außen spürbar machen?
Ich wollte auch Symptome spürbar machen, genau. Aber damals war das einfach so: Grundschule, zack, geh nach Hause. Heute ist es ja ganz anders. Heute ist auf jeden Fall ein Sekretariat, da muss man angerufen werden. Und dann
so war das bei mir in der Grundschule aber auch.
Kind niemals unbeaufsichtigt sein und so.
Aber ich bin meistens auch gar nicht erst hingegangen, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht. Dann habe ich immer schon morgens so getan, als würde es mir nicht gut. Und ich habe auch Thermometer an die Lampe gehalten, damit die höher gehen. Mhm. Ich habe behauptet, ich hätte Durchfall, weil ich dann immer Cola und Salzstangen konsumieren durfte, so völlig erlaubterweise. Das war immer das Beste. Ja, das habe ich oft gemacht.
Du hast es ja so leicht gemacht mit dem Lügen. Oder hast du Skrupel gehabt?
Ja, vielleicht am Anfang, aber irgendwann nicht mehr.
Hast du gut funktioniert.
Das ist wie mit Heroin, da haben wir auch nur am Anfang Skrupel.
Deswegen.
Wenn du drin bist in der Szene, dann machst du dir keine Gedanken mehr drüber.
Deswegen gebe ich trotz Interesse nicht nach vom Heroin. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das angehen sollte, wenn ich jetzt Heroin nehmen wollte.
Ich glaube, das wäre nicht schwierig. Du müsstest nur versuchen, die richtigen Leute auf dem Hauptbahnhof anzusprechen.
Ja, wahrscheinlich. Aber das willst du ja auch nicht. Wenn du so eine Erfahrung hast, dann nimmst du ja nicht was, wo du nicht weißt, ist das jetzt auch pur.
Ja, okay. Dann wüsste ich es auch nicht, wo man hochqualitatives Heroin herbekommt.
Aber so ein gestrecktes, verschmutztes Hauptbahnhof-Heroin.
Nee, das will man nicht. Ne?
Das will man nicht haben mit seiner Blutwaffe.
Wenn, dann schon das richtig gute Zeug.
Ja.
Vorletztes Mal war es virtuelles Koks, jetzt reden wir schon über echtes Heroin. Dann merkt man mal, was die Einstiegsdroge ist. Bier nämlich. Apropos, ich habe dir was mitgebracht.
Ja.
Es wurde eigentlich mir mitgebracht, deswegen ich möchte auf jeden Fall probieren. Aber
das darfst du.
Aber ich habe mir gedacht, das ist schon wieder so ein perverser Scheiß. Ich habe es dir eben schon gesagt, der entweder, den du richtig geil finden wirst oder super ekelhaft.
Ja.
Ich habe es hier in meiner Tasche. Vielleicht hast du auch das schon im Kühlschrank gesehen, als du bei uns warst.
Das habe ich gesehen!
Ja.
Das habe ich im Kühlschrank gesehen und habe gedacht, das ist ja geil.
Ja.
Dessert in a can. Salted Caramel Choc Chip Cookie. Mit Alkohol.
Ja, ich glaube, das ist so eine Art Schokoladenbier.
Ich glaube, das ist eher sowas wie eine Art Baileys, oder nicht?
Oh, das kann natürlich auch sein.
Dessert in a can.
Vielleicht habe ich das nur deswegen verknüpft, weil mir das mit anderen Bierdosen gemeinsam mitgebracht wurde aus Oslo.
Es zischt.
Es zischt.
Das riecht gut. Es ist ganz anders, als man denkt. Es ist viel weniger. Ich hätte es mir dickflüssig vorgestellt. Mhm. Ich hätte es mir nicht mit Kohlensäure vorgestellt. Mhm. Es hat auch irgendwie so leichte Kaffeenoten.
Ja, es sind so Mokka oder sowas.
Ja.
Ne?
Es schmeckt nicht so gut.
Nee.
Das ist so malzig, so wie ein bisschen auch wie Guinness schmeckt, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst.
So ein Stout-Bier.
Aber dazu halt auch so ein, ja, halt so ein Gebäckgeschmack. Ich kann es gerade nicht genauer pinpointen.
Also Choc-Chip-Cookie habe ich mir eigentlich geil. Es ist eher wie so ein Kaffeelikör.
Es ist tatsächlich, glaube ich, aber dann doch gar nicht falsch gewesen mit Schokoladenbier.
Ja, das stimmt. Aber es schmeckt ein bisschen wie, einfach wie Tiramisu.
Ja.
Als Bier.
Ja.
Tiramisu-Bier.
Mit Kohlensäure.
Ja. Wow.
Vielleicht kann man sich ja da reintrinken. Viel Spaß.
Ich probiere mal, mich da reinzutrinken, weil ich alles, was nach Kaffee schmeckt, eigentlich ablehne. Deswegen trinke ich kein Guinness, esse ich kein Tiramisu.
Hast du nicht gerade neulich irgendeine Ausnahme davon genannt?
Nee.
Wo du doch Kaffeegeschmack ganz geil findest?
Nee.
Merci?
Nee.
Nee.
Gibt's nicht. Auch nicht dieses Bier. Trotzdem vielen Dank
Entschuldigung.
Für diese Erfahrung.
Konnte ich aber auch nicht ahnen.
Ich sammle ja Erfahrungen in meinem Leben. Ich spreche mit dem Podigy Success Team.
Was bei den anderen Leuten Fallschirmspringen ist, ist bei dir
Osloer
Chocolate-Cookie-Bier.
Chocolate-Cookie-Bier. Und, was habe ich neulich gemacht? Einfach aus Bock. Ich mache mal den Flugmodus an. Ich habe nämlich in der Pause mein Handy runtergezogen. Echt cooler Typ. Ich habe einfach mal gedacht, mache ich sonst nie. Ich habe doch neulich erzählt, dass ich bei dem Kiwi-Bar-Typen war einfach und dass das so eine tolle Fahrradtour war.
Nochmal
und dass ich nie auf die Idee kommen würde,
das zu machen. Spätsommerabend gefahren.
Genau, dann habe ich gesagt, jetzt ist Sonntag, ich mache jetzt einfach eine Fahrradtour alleine.
Wo du noch gesagt hattest, dass man das ja normalerweise nicht macht, aber das ist so toll für dich gewesen ist.
Und daran habe ich mich erinnert, und zack, habe ich gehandelt und was habe ich mir, ich bin drauf losgefahren. Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich fahre einfach und guck mal, was passiert. Und dann habe ich relativ schnell gedacht, doch, ich brauche irgendwie brauche ich ein Ziel oder ein Vorhaben. Und dann
bist du rechts oder links rausgefahren?
Links.
Ja.
Und dann habe ich mir vorgenommen, einmal um den Flughafen zu fahren.
Mhm.
Was eine super geile und interessante Strecke und eine lange Strecke ist.
Bin ich neulich gerade gejoggt. Groß,
den ganzen Flughafen.
Ja.
Und da sind so viele verschiedene mögliche Wege und Orte, an denen ich noch nicht war. Und dann bist du wenn man ganz oben an der Spitze ist, von der Landebahn im Norden, dann kann man so einmal über das ganze Flugfeld gucken, was ein irrer Blick ist, weil du so viel Weite in der Stadt sonst nicht hast.
Ja.
Und da ist irgendwie so eine Art Pferdeweg oder so. Es hat krass viel geregnet vorher. Der Boden war komplett durchgesoakt und man konnte eigentlich dann nicht mehr langfahren. Ich musste dann zwischendurch absteigen. Es war nur noch links das Flugfeld, rechts irgendwie ein Schilfwald oder so. Und dann habe ich sehr viel Hunger bekommen und es hat viel geregnet auch und der Boden war nass und dann bin ich doch die Abkürzung durch den Tunnel zurückgefahren. Und dann
also doch nicht ganz rum?
Nein, längst nicht ganz rum. Ich habe nur einmal die nördliche Landebahn und dann nicht mal ganz zurück, sondern dann durch den Kronstiegtunnel zurück. Aber es war eine tolle Natur. Es war eine schöne Aktion. Ich habe mich hinterher fresh und gut gefühlt. Und kann ich jedem empfehlen, mal einfach sowas zu machen.
Macht mal Fahrradtouren.
Aber auch eine gute Joggingstrecke, oder?
Eine lange Joggingstrecke. Aber ja, ist eine schöne Strecke. Aber es war Sonntag, es war schönes Wetter. Und man musste, das sind sehr viele, sehr enge Wege. Man musste viele Leuten ausweichen. Anderen Fahrradfahrern, ganzen Rentner, Horden, die da teilweise lang spaziert
sind. Ich war da fast alleine.
Ja, weil es geregnet hat.
So scheiße war. Also zwischendurch kam immer wieder die Sonne raus. Ich habe viel Musik gehört. War gut.
Ja, schön. Sehr schön.
Danke. Das ist das, was man jetzt so macht, wenn man 40 ist.
Ich habe mich auch gefragt, wo wir nun ein bisschen gerade auch über Kindheit und Jugend gesprochen haben. Gab es früher bei dir in der Familie die Situation, dass du dich für Käufe rechtfertigen musstest?
Ja.
Ja?
Ja.
Erinnerst du da ganz konkret was?
Ich glaube, hauptsächlich vor mir selber.
Ja, ich meine schon vor deinen Eltern.
Ja, aber ich glaube, ich habe es vor meinen Eltern gemacht, aber eigentlich war es vor mir selber.
Tatsächlich, okay.
Ich habe mal irgendwann zu viel Geld für so Fußball-Sammelkarten ausgegeben. Und das war mir irgendwie unangenehm.
Aber vor dir selber?
Ja, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich muss das vor meinen Eltern rechtfertigen.
Mhm. Weil die das auch in Frage gestellt haben? Oder warst du proaktiv?
Ich muss proaktiv. Mich mal kurz vor euch erkennen. Ich habe mich proaktiv in den Staub geworfen.
Das ist interessant.
Sowas. Ich glaube, da habe ich auch, das war auch so eine Mischung mit einer Lüge. Da habe ich irgendwie sowas gesagt wie, ich habe dir noch ein paar dazu bekommen oder so. Das war völlig absurd, dass das irgendwie so ein Lotto-Toto-Typ sagt, hey, so viele kaufst du, kriegst du noch 10 extra, cool.
Aber ich hab die nicht alle bezahlt. In meiner
Kinderlogik war das irgendwie so.
Ja.
Sowas wie, als man erzählt, ich war der 1000. Kunde und deswegen habe ich alles umsonst bekommen. Das ist eine Lüge, die man sich als Kind vorstellen kann, weil man irgendwie eine schreckliche Familie oder die Simpsons geguckt hat, wo sowas passiert, aber im echten Leben passiert es halt nicht.
Mhm.
Und ja, sowas viel würde mir einfallen. Was denkst du?
Na, du hast doch mal hier unten auch gehabt, dieses RTL Samstag Nachtbuch.
Mhm.
Und das hat, ich weiß nicht, noch relativ genau damals irgendwie 26 Mark oder so gekostet. Was für ein damals, keine Ahnung, wie alt war ich denn, vielleicht 10-Jährigen, ziemlich viel Geld war.
Ja.
Und das habe ich mir zusammengespart und gekauft. Und als meine Eltern oder meine Mutter das gesehen hat sie dann erstmal rausfinden wollen, wo ich das Geld her hatte. Das konnte ich aber glaubhaft versichern, dass ich das aus meinen Ersparnissen bezahlt habe. Und da fand sie dann überhaupt gar nicht cool. Aber ich habe so viel Spaß damit gehabt.
Ja, wir reden heute noch darüber.
Ich habe das gesehen. Was für eine gute Investition, ja, eigentlich, absolut, in die Zukunft. Und dann hatte ich auch einmal so eine komplette, heutzutage als Erwachsener und auch so großen Supermärkten, das ist ja überhaupt gar nicht mehr besonders, aber ich hatte so eine komplette Haribo, diese großen Dosen,
ja,
aber halt nicht eine Sorte, wie man sie so kauft, sondern ich habe so eine große Dose von unserem, bei Loke, das war unser kleiner Lotto-Todoland, da habe ich dann halt alles investiert in Mäuse, in Weingummi, in saure Zungen, in Cola-Kracher, was man halt, also so wirklich ganz viel von allem,
ja,
im Wert von über 10 Mark.
Mhm.
Da kommen ja einiges zusammen. Ja, ne? Cola-Kracher 5 Pfennig, ja, damals, erinnere ich noch. Also kann man sich ja so ungefähr hochrechnen. Deswegen brauchte ich auch diesen großen Behälter. Und dann, als ich damit nach Hause kam, ich war vorher noch bei meinem Bruder und Freund von ihm und dann habe ich das mit denen alles geteilt und dann habe ich das aber noch lange nicht leer mit nach Hause gebracht. Habe meine Mutter gefragt, wo hattest du das Geld her? Habe ich gesagt, hat Opa mir gegeben, hat sie zum Telefon gegriffen, hat gesagt, ich rufe Opa jetzt an und frage. Habe ich gesagt, ich habe gelogen, ich habe es meinem Bruder aus dem Schreibtisch geklaut.
Das hast du schon mal erzählt,
die, ja, Geschichte. Ja, ja. Und dann musste ich ins Bett,
ja,
um 7 Uhr.
Ja, ja,
das,
ja,
war,
ja,
die Strafe, dass ich meinem Bruder 10 Mark gekauft habe.
Das hast du, glaube ich, schon mal im Podcast sogar erzählt.
Und ich glaube, dass meine Mutter, gehe ich jetzt mal einfach mal von aus, meinem Bruder dann einfach die 10 Mark wiedergegeben hat.
Ja.
Und der hatte aber vorher auch viele geile Süßigkeiten. Also der hat ein richtigen... geiles Geschäft gemacht.
Ein Empire of Sweets,
ja,
und Money.
Ich durfte aber, glaube ich, auch die Süßigkeiten behalten.
Ich kenne solche Geschichten wie, wo ich mich so schlecht hinterher gefühlt habe. Ich war bei Konrad, kennst du noch Konrad? Mhm. Ich glaube, da in Munzburg oder so war das, ich weiß nicht genau, wo das war. So ein Elektronikfachgeschäft. Und Konrad war so geil, weil Konrad so viele, die hatten ganz viele Einzelteile. Die hatten so jeden Chip und jedes Leuchtchen und da konntest du hingehen und dir dein Motherboard selber zusammenschweißen. Und das war so ein Paradies für Tüftler innen. Und da war ich aus irgendeinem Grund mit meinem Vater und da gab es dann ein Amiga, wir hatten damals ein Amiga 500.
Ja.
Ein Amiga-Spiel, das hieß Fat Man.
Fat Man.
Fat Man war ein fetter Jump-and-Run-Held, der Burger gesammelt hat. Das war, glaube ich, einfach ein sehr schlechter Plattformer. Und ich war in meiner Kindheit relativ zielsicher im Nachhinein, muss man sagen. Da geht man ja in den Laden und guckt so nach den Boxen und guckt, welches cool aussieht. Und ich habe trotzdem relativ selten komplett daneben gegriffen. Und das wollte ich unbedingt haben, das hat aber irgendwie 50 Mark gekostet, was natürlich gigantisch damals war. Und ich habe dann irgendwie so, war ich so peinlich am Rumdrucksen und Fat Man. Und mein Vater, wie er ist, hat dann irgendwie Erbarmen gezeigt, mir Fat Man gekauft. Dann bin ich nach Hause gegangen und in dieser großen Box waren einfach nur 4 Disketten und nix. Und ich glaube, es war wirklich ein richtig schlechtes Spiel. Und es lief aber nicht auf dem Amiga 500, sondern nur auf dem Amiga 1000.
Oh nein.
Und dann war ich zu Hause mit Fat Man, hab's ausgepackt. Mhm. Wir haben's auch, ich weiß nicht, ob ich es mir nicht getraut habe zu sagen. Wir konnten es irgendwie nicht zurückgeben. Ich weiß gar nicht, was mit dieser Schachtel letztlich passiert ist. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich glaube, heute Abend gucke ich mir nochmal ein YouTube-Playthrough an von dem Spiel.
Vielleicht gibt's ja einen guten Emulator.
Aber das hat mir richtig wehgetan.
Ja, also, das kann ich verstehen.
Und andersrum dann, als ich im Jahr 2013, glaube ich, also vor 11 Jahren,
mit 29?
29 Jahren im Saturn stand und mich entschieden habe, kurz vor dem Launch oder kurz nach dem Launch der PlayStation 4, weiß nicht, wann die rausgekommen ist, irgendwie um die Zeit, mir eine PlayStation 3 zu kaufen, am Ende der Lebensspanne. War super günstig, hat irgendwie 150 Euro oder sowas gekostet dann noch. Und dann hatte ich diese PlayStation 3 und dann bin ich einfach durch den Laden gegangen und habe einfach alle Spiele mitgenommen, die ich Bock hatte.
Yeah.
Und dann habe am Ende einfach mal eine Kreditkarte da durchgezogen. Und dachte, ist mir scheißegal, ich kaufe das alles.
Yeah.
Und das war dieses Gefühl von, da habe ich mich gefühlt wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, aber mit Kreditkarte. Und ohne schlechtes Gewissen.
Yeah.
Und genau dieses, nicht von mir selber, nicht von meinen Eltern, nicht von irgendjemandem musste ich mich rechtfertigen. Ich habe einfach, und das war, glaube ich, die der Moment in meinem Leben, in dem ich dieses Gefühl von, ich bin,
bin erwachsen.
Bela B., gut, dass ich erwachsen bin. Ich mache was mir, das noch habe ich selten so doll gespürt wie in diesem Moment.
Ja,
dieses komplette Regretlessness.
Man Toll. Hat wahrscheinlich als Mensch, der vielleicht nie Videospiele gespielt hat, gar keine Vorstellung davon, wie heilig und wie wichtig es auch war, neue Spiele als Kind oder junger Jugendlicher irgendwie sich zu Geburtstag oder Weihnachten schenken zu lassen, weil man nicht eben einfach sich das kaufen konnte, was man ja gerne haben wollte.
Also jedes einzelne Spiel war teuer.
Ja, und war da auch was ganz Besonderes und man hatte jetzt auch nicht so viele. Da musste das auch sitzen.
Ja,
und auch wenn die Spiele, so war es bei mir, einfach nicht so geil waren, habe ich die halt trotzdem ewig gespielt, einfach weil sie dann neu waren und man nicht einfach sich das nächste holen konnte.
Ja.
Das kann ich gut verstehen, dass man dann einfach, wenn man dann, wie, als hätte man bei Super Toy Run gewonnen, da alles in den Wagen reintun kann und am Ende ist es egal, was da auf dem Preis steht an der Kasse. Bisschen privilegiert auch. Also es gibt Leute, die auch unser Alter erreicht haben, das immer noch nicht können. Das muss man
irgendwie mal dazu sagen. Und man muss dazu sagen, es war das Ende der Konsolenspanne. Die Spiele, die ich gekauft habe, haben alle nicht 50, 60 Euro gekauft, sondern 5 oder 10.
Ja.
Trotzdem habe ich einfach so krass, ich habe einfach so zugelangt. Alles, was ich wollte.
Naja, die Situation hatte ich mal, als ich relativ frisch von zu Hause ausgezogen war. Da habe ich von meinen Eltern, die haben mir irgendwie seitdem ich 16 war oder so einen Bausparvertrag gespart.
Man trinkt sie übrigens rein.
Ja, habe ich mir gedacht. Einen Bausparvertrag gespart und als ich dann ausgezogen bin, habe ich den zur Verfügung gestellt bekommen, was damals relativ viel Geld für mich gewesen ist, weil ich habe ja quasi nur nebenjobmäßig gearbeitet und dann habe ich das Geld dafür verwendet, mir eine riesige DVD-Sammlung aufzubauen und da gab es auch mal die Situation, dass ich durch den Mediamarkt gelaufen bin mit so einer klassischen, so einem Einkaufskorb, wie es ihn auch bei Edeka zum Beispiel gibt, auch in dieser Größe und dann habe ich da einfach DVDs reingeschmissen, so von Filmen, die ich cool fand oder mal gern gucken wollte und habe wirklich erst dann aufgehört, als der Korb voll war, also wirklich voll, ich konnte da keine neue DVD oben drauf tun, ohne dass die hätte runterrutschen können.
Und der Rutschigkeit.
Genau, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's wohl. Und damals hatte ich noch keinen Amazon-Account. Und da habe ich mir gedacht, ich darf mir niemals einen Amazon-Account machen, weil der Korb ist nie voll. Also der ist nie physisch so voll, dass ich sagen muss, okay, jetzt muss ich aufhören.
Ja,
da habe ich mich auch sehr erwachsen gefühlt. Das habe ich echt komplett auf den Kopf geballert, das ganze Geld. Aber es war eine gute Zeit. Eine sehr, sehr gute Zeit. Danke für den Bausparvertrag, Mutti. So, ich muss jetzt eine kleine Kuriosität erzählen und dann muss ich einen extrem wichtigen Streaming-Tipp abgeben. Die kleine Kuriosität, ich habe neulich ein Spiel gesehen, FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg, das Spitzenspiel der Frauenbundesliga. Und da wurde eine junge Spielerin beim FC Bayern München eingewechselt.
Und Wolfsburg hat gewonnen.
Ja, Wolfsburg hat gewonnen. Aber
obwohl Bayern vorher 17 Jahre in Folge kein Spiel verloren hat.
Ungefähr, ja.
Habe ich gelesen.
Sind eher Monate als Jahre, aber close enough. Und da wurde eine 17-jährige Spielerin eingewechselt, die kannte ich nicht. Und ich habe so die, also ich habe da nicht so ganz genau hingeguckt, als sie eingewechselt wurde und habe die Kommentatoren dann ihren Namen hören, sagen gehört. Und da dachte ich, nee, das habe ich nicht richtig verstanden. Ne? Und dann habe ich nochmal hingeguckt, dann habe ich auch so ihr Trikot gesehen, ganz kurz, dann wurde wieder woanders hingeschnitten. Da dachte ich, ist das ein Fehler? Und dann wurde es auch eingeblendet und dachte ich, das kann doch jetzt nicht der richtige Name sein. Da habe ich gegoogelt und es ist wirklich der richtige Name. Die Frau heißt Alara Seehitler. Seehitler. S.E. Hitler.
Und ich dachte S.E.E.
Also,
das hätte ich noch besser gefunden.
Also es ist kein E, also kein richtiges E. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Da ist unten so ein Dödel dran an dem S.
Das ist vielleicht ein J.
Also ausgesprochen hat sie es immer wie S. Und dann hat man richtig gemerkt, wie sie, also die Kommentatorin, das so vernuschelt hat. Sittler. Das ist Alara Sittler. Ich habe die arme Frau, die arme junge Frau. Wie kann man denn diesen Nachnamen behalten?
Also Seehitler ist so wie bei, weiß ich nicht, wenn bei Paw Patrol Marshall dann Turbo Marshall ist oder Feuermarsch, also See, ne? SEE, als ob dann Hitler auf hoher See, dann gibt's noch Feuerhitler und Windhitler und das hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden. Ja.
Alara Seehitler.
Ja, das ist ein Problem für die.
Ich würde mir das vorstellen können, dass das ein Problem ist für die, aber Ich meine, man kann ja Namen ändern. Die Familie wird sich offensichtlich nicht dafür, zumindest nicht dafür entschieden haben.
Ja. Meine Mama hatte mal einen Kollegen in der Schule, der hat sich als Lehrer in Neumeier umbenannt, weil er vorher Neuneier hieß.
Hm.
Und Neuneier finde ich jetzt... aber der wurde so, das war so krass, die Scheibe von SchülerInnen-Spott, dass das gereicht hat, dass er seinen Namen geändert hat.
Ja,
schön. Bei Neuneier, ich weiß nicht, ich finde jetzt Neuneier, naja.
Kommt drauf an, mit wie viel Resilienz du so in die Welt rausgeschickt
hast. Ja, aber ist das wirklich, ich finde das jetzt auch nicht so krass offensichtlich, dass du dich darüber lustig machst.
Naja, eine Grundschullehrerin bei mir an der Schule hieß Frau Lotze, wie von der ich ja schon mal erzählt habe.
Das finde ich.
Und die hat den Namen behalten. Also waren vielleicht auch die 90er, vielleicht war das dann auch eher möglich. Vielleicht wäre es heutzutage ein anderer Druck, den Namen Lotze abzulegen. Ich habe heute einer Frau eine E-Mail geschrieben, die heißt Frau 1000 Pfund. Und ich glaube, auch da hat man es nicht leicht, wenn man so in die Pubertät aber das kommt.
Ich finde 1000 Pfund, das hat sowas wie von so einem Roald Dahl Roman oder so.
Ja, das stimmt.
Wo die alle Figuren so tolle sprechende Namen haben.
Ja.
Das hier, apropos Roald Dahl, du willst gleich einen Streaming-Tipp abgeben.
Ja,
davor gebe ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, ich würde das gar nicht unbedingt empfehlen, aber ich freue mich, dass ich mal so eine leichtfüßige, so eine ganz andere Art von Serie gefunden habe, als die ich sonst gucke. Und zwar gucke ich tatsächlich jetzt die A Series of Unfortunate Events mit Neil Patrick Harris nach den Kurzgeschichten von, ich weiß gar nicht, wie er mit echten Namen heißt, als Künstlernamen Lemony Snicket. Da gab es auch mal eine Verfilmung mit Jim Carrey in den 2000ern.
Da gab es auch, glaube ich, schon mal eine Serienvariante von. Oder ist das?
Das glaube ich nicht.
Also das ist gar nicht ganz neu,
das sondern ist nicht ganz
das
neu.
Gibt schon ein bisschen.
Das ist 2019 oder so. Ja. Haben wir gerade gehört, ist 5 Jahre her. Happy Birthday, Bedebu. und ich dachte erst so, ei, das ist so drüber, das ist halt irgendwie drei Waisenkinder, die. Und dann kommt da der Böse, der hinter ihnen her ist und er verkleidet sich immer und es ist so klamaukig. Ist es auch ein bisschen. Aber es hat auch so eine, es ist so ganz doll wie Theater, so völlig überzeichnet. Es sieht aus wie ein Wes Anderson-Film. So ganz viel mit so Farben und alle Figuren sind ganz überzeichnet und so. Und
klingt auch ein bisschen nach Tim Burton.
Ja, hat es auch Elemente von, weil es auch so ein bisschen schaurig ist, aber es ist eher Wes Anderson als Tim Burton. Und Neil Patrick Harris ist Neil Patrick Harris und macht das eigentlich einfach wunderbar. Und es ist lustig und angenehme, leichte Unterhaltung. Ich gucke das einfach sehr gerne. Und das habe ich selten, dass ich so eine Serie finde, die in diesem Bereich unterwegs ist und wo ich trotzdem dann nicht gelangweilt von
bin. Eine Feel-Good-Serie.
Ja.
Die ich nicht langweilt.
Aber es ist halt, naja.
Wie heißt das auf Deutsch?
Eine Reihe betrüblicher Ereignisse.
Betrübliche Ereignisse?
Ich glaube, ja.
Geil.
A Series of Unfortunate Events.
Okay. Mein Tipp ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz neu, wobei bei Netflix steht immer noch, dass es neu hinzugefügt wurde, habe ich vorhin gerade gesehen. Aber es wurde viel drüber gesprochen, aber ich muss es einfach wirklich ganz doll bekräftigen. Jeder Mensch mit einem Netflix-Zugang sollte sich die Mr. McMahon-Doku angucken. Alter, ist das gut. Die wurde dir
empfohlen
von
unserer Freundin.
Ja, habe ich zur Kenntnis genommen, aber dann hat Schmiddy von Baywatch Berlin sie auch nochmal empfohlen und das ein bisschen Inhalt gefüllt.
Aber die hätte gereicht.
Nee, dann hätte ich sie mir, glaube ich, nicht angeguckt, wenn das...
Nee, der hat nämlich geschrieben, er hatte befürchtet das und dann war überrascht vor der Qualität.
Ja, aber das ist ja nun... Ich fand die Qualität gut, aber Schmiddy hat das halt ein bisschen ausgefüllt und was man da halt so auch tatsächlich inhaltlich sieht und was ihn auch überrascht hat und so. Und dann, also es geht um Vince McMahon. Vince McMahon ist seit den frühen 80ern der Chef des amerikanischen Profi-Wrestlings, muss man sagen, hat sich nach und nach da richtig von einer relativ überschaubaren kleinen Erfolgsfirma zu einer riesigen globalen Marke gemacht. Früher viele Jahre WWF, dann irgendwann nach dem Kauf der WCW WWE, allerdings nicht wegen des Kaufs, sondern weil die World Wildlife Foundation
doesn't really matter.
Doch, es mattert sehr, weil ich mich wirklich doll wundere, was das für eine krasse Klage gewesen sein muss. Weil, also das ist mir vorher schon aufgefallen, ich habe früher sehr viel Wrestling konsumiert und war da richtig drin, das war ja sogar zwischenzeitlich mal mein Berufswunsch Nummer 1, wäre ich doch mal nach Amerika gegangen, dann wäre ich jetzt in dem Land, in das ich hingehöre. Das wäre eine... Lass auch dein Handy da liegen.
Nee, ja, will ich nicht. Ich erinnere mich dran.
Ich bezweifle es, aber gut, überrascht mich gern positiv. Und als die WWF plötzlich nicht mehr WWF heißen durfte, wegen halt, man kennt das Panda-Logo, ne?
Ja.
Das ist ja die World Wildlife, Wildlife Foundation. Und das andere war die World Wrestling Federation. Und dann haben sie sich irgendwann umbenannt. Und das fand ich schon erstaunlich, dass so eine Öko-Marke die heftige Kapitalismus-Sau da vor Gericht in die Knie zwingt.
Man würde denken, da kommen wir fünf Wrestler und
verprügeln den Panda-Bären. Gibt erstmal einen German Suplex, um den Bären durch die Gegend zu schmeißen. Das
habe ich auch wieder eine gute Twitter-Zeit, von der ich erzählt habe, wo bei der ganzen US-Wahl dann irgendwann das Meme kam. Oh my God, what's that? It's Bernie Sanders. He has a chair.
Genau, bestes Wrestling-Entertainment. Die Klage muss so krass sein, ich habe das im englischen Originalton geguckt, mit englischen Untertiteln, dass immer, wenn WWF oder World Wrestling Federation gesagt wurde, World Wrestling Entertainment oder WWE in den Untertiteln stand. Als dürften sie das nicht aufschreiben, obwohl das halt Zeitdokumente sind. Man hat halt die... von damals die Originalaufnahmen gesehen.
Der Panda-Bär ist heftig.
Und die Leute haben auch von WWF teilweise gesprochen. Es wurde immer in den Untertiteln als WWE ausgezeichnet. Das fand ich wahnsinnig interessant.
Der WWF muss auch immer ganz viel Geld an China bezahlen im Rahmen der Panda-Diplomatie, weil sie den Panda benutzen.
Weil sie den Panda als Logo haben.
Das ist so,
ich weiß nicht, ob sie sich das Tier rechtlich geschützt haben.
Das Geld vom Wrestling geht durch WWF durch direkt nach China.
Jedenfalls möchte ich diese Serie wirklich empfehlen, weil man muss sich gar nicht für Wrestling interessieren. Es war für mich insofern vielleicht doppelt interessant, weil ich ganz viele dieser ganzen Geschichten, die dort erzählt wurden und natürlich auch die ProtagonistInnen, die da eine Rolle gespielt haben, kannte. Mal mehr, mal weniger ausführlich, aber ich habe früher mir über einen langen Zeitraum immer regelmäßig so Wrestling-Magazine auch gekauft, die also auch so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt haben, so ein bisschen das Ganze auch analysiert haben. Ich habe viel Geld dafür, oder meine Eltern mussten viel Geld dafür bezahlen, dass ich immer so 090er-Nummern angerufen habe, wo man die neuesten Wrestling-Ergebnisse erzählt bekommen hat auf so einer Tonbandaufnahme. Also das war für mich halt zusätzlich interessant, aber auch unabhängig davon, es ist einfach die Serie Succession, aber in echt. Weil das man...
Mag Olli sie auch so. Weißt du, was ich erzähle, Olli, dass du die seines Tipps wegen es geguckt hast?
Aber
richtig
ist,
geil findest.
Du willst mir wieder lügen.
Ich will endlich mal wieder mit dem Lügen anfangen.
Ja, dann fang doch mal mit dem Lügen an.
Und ich glaube, er wird sich freuen.
Aber es gibt doch auch Leute, die mit Olli Kontakt haben, die den Podcast hören.
Die lügen mit.
Meinst du, die lügen mit? Ja. Okay, wir machen jetzt eine Lügenfront.
Olli hört den Podcast nicht.
Olli hört den Podcast nicht und wir lügen jetzt alle Olli an.
Genau, damit er sich gut fühlt, weil wir ihn lieb haben.
Aber nur nochmal Disclaimer, ich habe es nicht wegen Olli geguckt. Aber das hat sich auch nicht geschadet. Also das will ich auch nochmal festhalten, dass er das auch irgendwie
empfohlen hat. Das hätte nicht gereicht.
Es hätte auf gar keinen Fall gereicht.
Oh Gott, ist das hart.
Ja, dann hätte er das ein bisschen ausschmücken müssen. Dann hätte es vielleicht gereicht.
Egal.
Also pass auf.
Das auch
Ruhe. Du auch, weil es geht wirklich darum, von klein auf, wie er ruthless as fuck durch dieses Business immer größer gemacht hat. Und einfach so dieser krasse Patriarch dieses Familien. Das ist letztlich bis vor kurzem ein Familienunternehmen gewesen. Was ganz fest, also sein Vater hat es ursprünglich mal gegründet, er hat es dann irgendwann übernommen, also im Grunde seinem Vater das auf fiese Art und Weise abgenommen.
Macht er das immer noch?
Nee, aber das wäre jetzt zu viel gespoilert potenziell.
Ach, das war doch gerade irgendwie.
Das war gerade, genau, es sind Vorwürfe und Klagen entstanden, die aber nach den meisten Interviews, die für diese Serie gemacht wurden, erst an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und es hätte eigentlich noch ein letztes Interview auch mit ihm geben sollen, was er aber abgesagt hat, weil diese Klagen und sein Rücktritt als Chef sozusagen gerade aktuell gewesen sind. Also ihm wird sehr glaubhaft, werden fürchterliche sexueller Missbrauch und also wie man das
kann man sich
fast
vorstellen.
Ein bisschen erwartet bei so super erfolgreichen. So
in dem Diddy-like. Business.
Ja, ja.
Und der ist auch echt.
Das ist auch nochmal eine krasse Nummer, wo ich auch alles aufsorge, was man darüber lesen kann. Das sind wirklich immer so Themen, da kann ich nicht Nein sagen, wenn mir die Deutsche einen Artikel dazu vorschlägt. Da sage ich immer, ja, gib mir das. Und es ist wirklich Succession in echt, weil es wirklich er immer wieder auch betont, es geht um Business, und zwar ohne Emotionen. Auch Leute, mit denen er sich aufs Tiefste eigentlich zerstritten hat, wenn es irgendwann die Möglichkeit gab, die zurückzuholen und die Fans fanden es richtig geil, weil es unerwartet kam, dann hat er keinen Stolz verspürt, sondern sie alle zurückgeholt und wieder zu Stars gemacht. Und was richtig weird und seltsam irgendwann wird, dass ganz viele Dinge, die in echt passiert sind, er dann immer mit auch seiner gesamten Familie, die da auch als Charaktere sozusagen im Ring da Soap-Opera-Shows gemacht haben, dass die ganze Zeit so die Linie geblurrt war zwischen was ist echt, was ist nicht echt. Und damit halt die Leute wirklich ein bisschen anfangen zu zweifeln, ist es vielleicht doch nicht nur Entertainment, aber alles zugunsten des Entertainments.
Kann man das vielleicht sich so vorstellen, das ist eine Show, die so aussieht, als wäre sie echt, aber hinter der Bühne ist es wirklich echt.
Ja.
Das ist ja eigentlich ganz geil. Also ja. Das ist dieser Battle im Ring, der als Show ausgetragen wird. Dann irgendwie.
Er hat zum Beispiel zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter, Shane und Stephanie McMahon. Und es war relativ früh klar, also eigentlich sieht er nur Stephanie als sagen wir mal, ebenbürtig und die könnte irgendwann vielleicht die Geschicke der Wrestling-Welt in ihren Händen halten. Und sie wollte das aber eigentlich gar nicht so richtig doll. Shane hingegen ganz doll. Aber er hat von seinem Vater nie die Chance Klassiker. Bekommen. Es ist drin, wie eine Tragödie.
Ist ja, das ist ja genau
wie eine griechische Tragödie.
Oh, wo gibt's denn das noch?
Und dann hat er irgendwann gekündigt und dann war er jahrelang weg. Und dann kam er wieder zurück und dann haben die auch im Ring zu dritt gestanden und sich gegenseitig angeschrien und dann, du bist ein Failure, Stephanie, die ist diejenige, die das kann und du kannst es nicht. Und dann sagt er, ich bin jetzt wieder hier und ich möchte Monday Night Raw haben. Also es ist wirklich ganz, ganz vielen Stellen nicht ganz klar, was davon ist echt oder wie viel davon ist auch gefühlt wirklich im Ring. Deswegen ist das so krass unterhaltsam und es ist eine einzigartige Unterhaltungsform. Und das kriegt man richtig, richtig gut durch diese Dokumentation einmal dargelegt.
Ich knabber ganz doll daran, dass ich irgendwas geguckt habe, einen Film, eine Serie, wo es ganz doll dieses war, ich bin es und du willst es sein. The Crown! Da ist das nämlich. Dass Queen Elizabeth ist halt einfach, weil sie wie die Tochter von Vince McMahon die klügere, fähigere ist, sondern weil sie die Erstgeborene ist, diejenige, die Königin wird. Mhm. Und ihre Schwester Margaret ist die, die eigentlich den Werfer im Rampenlicht steht, die das liebt und umarmt. Und die kann das nicht sein, aufgrund ihres Status. Und dieses Ich bin es und ich kann es sein, ich könnte es besser, ich will es lieber. Du willst es gar nicht und du kannst es nicht. Und trotzdem bist du es. Das ist in der Serie so eine geile Dynamik zwischen den beiden Schwestern. Das ist ja genau das. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Aber ich meine, ich habe gerade gedacht, wo ist es in welchem fiktionalen Werk? Aber das ist ja auch die Realität gewesen. Wobei The Crown jetzt nicht so sehr dokumentarisch ist. Ist das denn eher richtig eine Dokumentation?
Ja. Okay. Eine ganz und auch eine, die nichts beschönigt und auch nichts übertrieben hart kritisiert, sondern wirklich gut darstellt und ganz viele verschiedene Stimmen von WegbegleiterInnen immer einspielt.
Und ich höre daraus, du hast inzwischen auch Succession geguckt.
Na, ich habe ja schon vor langer Zeit angefangen, aber ich quäle mich da so ein bisschen durch, aber nicht, weil die Serie schlecht ist, sondern weil das immer so anstrengend ist.
Ja,
das
okay. Ist,
aber ja, da habe ich die ersten zwei Staffeln geguckt und bin jetzt in der dritten.
Mhm.
Zieht sich aber.
Was ich mir eben als Gedankennotiz gemacht habe, und du wirst es nicht glauben, ich habe es durchgezogen und erinnere es immer noch.
Ich bin so stolz.
Eigentlich hätte ich jetzt fast gedacht, ich müsste dir das einfach mal schenken als Überraschung, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil Business ist alles und der Podcast ist
unser
Business.
Soll ich mir die Ohren zuhalten?
Wir sind 5 Jahre dabei. Nein, ich möchte es dir auch erzählen.
Okay.
Es ist jetzt gar nichts was Großes, aber es wäre eine kleine, schöne Sache, weil es zwei Sachen vereint, die dir gut gefallen. Es gibt Comics, ich weiß nicht, ob du das weißt, von den 3 Fragezeichen.
Ja.
Geschichten, die es nicht als Geschichten, als Hörspielgeschichten gibt. Ja. Und die sind erstaunlicherweise gut. Die sind, man kann jetzt sagen, man mag nicht, wie die Figuren gezeichnet sind, weil sie ganz anders sind, aber die sind ganz gut gezeichnet. Und die Stories sind auch gut. Also es sind,
okay, ich bin froh, dass du das erzählst und nicht schenkst. Hätte ich, glaube ich, nicht viel Freude
dran. Es sind gute Geschichten. Und es gibt einen, finde ich, guten 3-Fragezeichen-Comic mit dem Thema Wrestling, was voll gut ist. Weil sie halt beim Wrestling sind und gucken und dann wird einer der Wrestler, wird das Mordesverdächtnis, das ist eher so wie so eine Art Zirkustruppe. Aber es ist auch so ein bisschen mit diesen ganzen, und dann wird Peter gecastet und Skinny Norris tritt nämlich auf und ist der Hahn, der plötzlich da, und es ist irgendwie eine geile Storyline. Und es hat diese ganze Wrestling-Welt, ist ein interessanter Fall, cool gezeichnet, finde ich gut.
Okay.
Habe ich mir wo ausgeliehen? Aus der Bücherei.
Bücherhalle.
Wie geil sind die Bücherhallen? Du gehst da rein, du hast... Das ist einfach, oh, I love it. Du hast Zugriff auf so viele Spiele, Bücher, Hörspiele, Videospiele. alles, was du möchtest.
Für umsonst,
für
oder?
Für umsonst. Das ist so krass. Und inzwischen haben sie die Flexi-Bib in Hamburg eingeführt, dass du außerhalb der Öffnungszeiten hingehen kannst.
Ja.
Mit deiner Karte und einfach durchgehen kannst, Sachen ausleihen, zurückgeben. Flexi-Bib. Alles automatisiert. Richtig tolle Einrichtung.
Wer bezahlt das eigentlich?
Die Stadt.
Die Stadt? Gibt es das auch in anderen Städten? Bestimmt, oder?
Ja.
Cool.
Ist wirklich cool, gerade für Leute, die sich das nicht leisten können, jeden Monat 1000 Kinderbücher zu kaufen.
Als Kind und Jugendlicher war ich ständig in der Bücherhalle.
Das ist so, und irgendwie denke ich auch, also eigentlich auch für Erwachsene geil.
Ja. Ja. Ja, habe ich tatsächlich auch vor nicht allzu langer Zeit mal drüber nachgedacht, dass das sich für mich total lohnen würde. Ich hätte nur immer Angst, dass ich das viel zu spät zurückgebe und viele Gebühren bezahlen muss.
Das machen wir auch so, aber...
Das ist wie damals, als du die PlayStation 3 gekauft hast, es ist egal.
Nee, es ist tatsächlich so, dass ich denke, es ist immer noch so viel günstiger, als wenn wir uns den ganzen Scheiß gekauft hätten. Wir kaufen halt viel weniger Kinderbücher dadurch, weniger Spiele.
Ja.
Und wir haben auch dieses, es ist ja auch so, wenn du dann so ein Kinderspiel kaufst, dann spielst du das viermal, dann hat niemand mehr Bock drauf.
Aber es gab mal die Situation... unsere liebe Anne ist mit ihrem Partner zusammen auch ein großer Fan von Bücherhallen und die hatten mal ein Spiel mitgebracht und ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht und wir wollten es unbedingt wieder spielen, aber das gab es nirgendwo zu kaufen. Hm. Nicht in Läden, nicht online, nirgends gab es
ja
das Spiel.
Da muss man zur Bücherhalle gehen. Weißt du, was man einfach macht?
Ich hab dann einfach
dann
gedacht,
es aus und
gibt es nie wieder zurück. Ja.
Und dann zahlt man irgendwie 13
oder
Euro.
Man sagt, oder so. Oh, ich hab's verloren, ist kaputt, ist verbrannt.
Ja.
Ja, aber auf
zahlst die Gebühren,
kluge Idee sind wir nicht gekommen. Das kann einen auch Könnt so anfüttern. Das Spiel gibt es, glaube ich, auch da nicht mehr. Irgendwie ist das, ich weiß nicht.
Ich war neulich.
Das ist verschwunden.
Es gibt Spiele oder Medien, die kann man aus irgendeinem Grund nur am Schalter zurückgeben. Dann prüfen die irgendwie, ob alles dabei ist. Ich weiß nicht genau, warum. Da ist so ein roter Sticker drauf. Und wir waren neulich außerhalb der Öffnungszeiten da, ich und die Kinder, und haben ganz viele Sachen zurückgegeben und dann war auch dieses Spiel dabei. Und das war aber schon drüber. Also da mussten wir schon Strafgebühren zahlen. Und dann war aber so ein Sticker drauf, nur am Schalter zurückgeben. Und dachte ich, scheiße, okay, dann muss ich das jetzt
wieder mitnehmen.
Und dann habe ich das, und dann komme ich Montag wieder und das ist dann so. Habe ich es mitgenommen, so wollten wir durch das Tor gehen, dann beep, beep, Alarm geht los. Die Kinder, ah, Baba, Alarm, oh Gott, und scheiße, nein, du darfst jetzt nicht damit durchgehen und so. Oh, weißt du, Kacke, was mache ich
aber
jetzt?
Aber beim Reingehen hat das
beim nicht. Beim Reingehen hat nicht gepiept.
Das ist ja super.
Das ist wirklich super seltsam.
Hat einer deiner Kinder vielleicht was geklaut und das war gar nicht das Spiel?
Nein, es war das eindeutig das Spiel.
Okay.
Und dann standen wir da drin. Und ich, scheiße, was machen wir jetzt? Ich habe das jetzt, und dann habe ich irgendwann, ich konnte es nicht zurückgeben. Dann war es so, dass ich irgendwann dachte, okay, dann habe ich das so über dieses Ding gehalten, was war keiner da, der das sehr offensichtlich, den sehr offensichtlichen Diebstahl sozusagen mitbekommt. Über das Ding gehalten und versucht so rüber und dann hinten runter durch die Tür und dann ging nicht. Die Sensoren waren überall. Ich habe keinen Spot gefunden.
Aber du hättest einfach durchgehen können und das piepen lassen können.
Ja, das wollten die Kinder nicht.
Ah ja.
Und das hat nicht aufgehört dann. Und dann dachten die, und die Kameras sind da, und dann dachten die, da kommt die Polizei und so. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Alles klar, wir legen es denen einfach auf den Schreibtisch und schreiben eine Notiz dazu. Dann kommen die Montag rein, sehen, okay, und organisieren die Rückgabe. War kein Stift da. War Papier, ich habe den Schreibtisch, ich habe überall an den Schubladen in der Bücherhalle, war alles abgeschlossen. Wie sich das gehört.
Wie sich das gehört,
also, Papa,
ja.
Du darfst nicht hinter den Tresen. Da dürfen nur die Mitarbeiter.
Ich fühle deine Kinder sehr.
Also alles klar, kein Problem. Wir suchen jetzt einfach einen Stift. Das ist eine Bücher, das muss dir einen Stift geben. Die sagen mir, das ist ein Büro. Nichts, kein Stift. Dann habe ich es einfach liegen lassen und dachte, das checken die schon. Und was ich natürlich hätte machen müssen, ist, ich hätte am Montag gleich anrufen müssen und sagen, pass auf, da steht ein Spiel. Das ist so und so, das ist übrigens unseres. Bitte mach die Rückgabe. Können die ja auch, unsere Karte und alles. Habe ich nicht gemacht.
Vergessen.
Ja, und irgendwie habe ich nicht dran gedacht. Und natürlich, wenn ein Spiel liegt, dann gehen sie nicht davon aus, das sind tausend Sachen um die rum, dass das was ist, was jemand zurückgeben wollte. Und dann habe ich irgendwann nochmal eine Mahnung bekommen und so. Und dann dachte ich, was ist denn da los? Und dann habe ich wieder ein paar Tage verschwendet. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich habe das so, hab diese ganze Geschichte erzählt.
Du kriegst eine Mahnung wegen dieses Spiels, wo du diese Geschichte erlebt und im Kopf hast, spätestens dann, wenn du wegen dieses Spiels angemahnt wirst und dann lässt du es wieder ein paar Tage liegen.
Ja, habe ich dann vergessen, konnte in dem Moment nicht. Und dann irgendwann dachte ich, ich rufe nochmal an. Dann habe ich angerufen und dann war da einer am Telefon, habe ich dem das alles erzählt mit dem Piepen und so. Und dann hat es bei mir geklickt und habe ich gesagt, na klar, woher sollt ihr denn wissen, dass das eine Rückgabe war? Ich wollte ja einen Zettel schreiben, aber ich habe gedacht, das geht vielleicht auch ohne. Und dann meinte ich, ja, ihr müsst das jetzt finden, ich habe das abgeschließt, ist es bei euch? Und dann meinte er, Und dann ist halt im Moment.
Ja, das kann nicht so schwierig sein. Dann, die werden das ja irgendwo hin.
Ja, aber das war irgendwie zwei Wochen nachdem
ich. Naja, aber die werden ja, haben ja eine Sortierung. Die wissen
und
doch,
welches Spiel. Und er hat es nach zwei Sekunden gefunden.
Naja, klar.
Und dann hat er mir erzählt. Und dann hat er gesagt, so, und hier. Und ich habe gesagt, ja. Also, erstens, super seltsam mit eurem Piep-Alarm. Ja, beim Reingehen komisch. Und Rausgehen. Voll weird. Zweitens, dann sind die immer so moralisch. Dann sagen sie, dann meine ich, das beschwerst du dich. Wir finanzieren gerne die Hamburger Bücherhallen. Das ist eine tolle Einrichtung. Wir sparen damit viel Geld. Wir freuen uns. Dann sagt er, ja, aber dann vielleicht lieber spenden. Nee, wir machen das so. Das ist doch gut. Freu dich doch. Und also das ist so ein bisschen wie, wenn du irgendwie von so einem Verkehrspolizisten irgendwie belehrt wirst, dass du nicht über die Arme...
Also war er etwas verschnupft?
Nicht so richtig, aber man hat so ein bisschen gemerkt, dass mein leichter Umgang damit ihm nicht so richtig behagt hat. Er wollte schon eher sagen, sie müssen die Medien aber auch rechtzeitig zurückgeben.
Hat er wirklich die Medien gesagt? Das spricht Bände, finde ich. Wenn er das, was da ausgeliefert wird, als die Medien bezeichnet.
Ja, ich sag das, glaube ich, weil das halt immer so der, das ist der, weil
das ist der Sprech da.
Das ist der Sprech für alles, weil das eben kann Buch sein, kann Spiel sein, kann Hörspiel sein,
ja.
Kann eine CD sein. Das sind die Medien. Medienrückgabe. I love it. Ist toll. Toller Ort. So ein komischer, zeitloser Ort. Ich stöber da auch gerne. Ich habe da viele tolle Kinderbücher auch gefunden.
Da, ich habe tatsächlich, wir haben ja, als wir bei uns in der Schule waren und ich so enttäuscht war, dass es kein Museum ist, sondern halt sich einfach weiterentwickelt hat, habe ich dann kurz danach nochmal drüber nachgedacht, dass ich eigentlich nochmal zur Bücherhalle auch in Fußmühle gehen müsste.
Die hat sich auch verändert.
Ja, und das habe ich nämlich auch mir gedacht, dass sich das nicht mehr, also ich weiß noch genau, wo die Fantasy-Bücher waren, ich weiß auch genau, wo die Kinderbücher waren. Weißt du, wo
die drei Fragezeichen standen?
Ja.
Wenn du reinkommst, links,
ja.
die kleine Treppe runter.
Und der Bereich
ist ziemlich unverändert. Genau, der ist da nicht mehr, aber insgesamt ist das so optisch immer noch ziemlich unverändert.
Okay. Da waren auch immer die ganzen R.A. Salvatore Bücher.
Ah ja.
Die ganzen Fantasy-Literatur, die ich da sehr gerne ausgeliehen und gelesen habe.
Mhm.
Good times.
Die drei Fragezeichen-Bücher, da waren toll. Da hatten wir immer die ganze Fensterbank voll ausgeliehen.
Ganze Fensterbank voll ausgeliehen.
Also wir haben die Fensterbank voll mit drei Fragezeichenbüchern gehabt. Dann haben wir in diesem einen Monat Leihfrist irgendwie so ein oder zwei davon gelesen.
Wer ist jetzt wie du mit mein deinen Bruder Kindern? Oder du? Okay.
Okay. Dann sind wir mit all diesen Büchern zurückgegangen, haben die zwei, die wir gelesen haben, zurückgegeben und alle anderen nochmal ausgeliehen und zwei neue und sind wieder dann zu Hause.
Okay.
Völlig bescheuert im Nachhinein. Wir haben einfach ganz vielen Leuten diese Bücher weggenommen.
Ja.
Aber das, die treibende Kraft dahinter war mein Bruder, der ist sowieso sozial.
Sich daran freut, wenn andere weniger haben.
So ist das. Im Gegensatz zu mir, ich freue mich, wenn andere mehr haben.
Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch von den drei Fragezeichen gelesen.
Die sind eigentlich, gerade die ersten, basieren ja auf Skripten aus dem US-amerikanischen Original. Das sind ja keine echten drei Fragezeichen-Filme. Und die frühen Folgen wurden für die Hörspiele krass eingedampft. Ich glaube, das erzählen sie auch im Bobcast.
Ja, ja, ja.
Und da sind die Bücher.
In nahezu jeder Folge erzählen sie die Unterschiede zwischen Buch und Hörspiel.
Und die Bücher in diesen frühen Folgen sind massiv überlegen den Hörspielen.
Okay. Ja, ist auch nicht schwer. Das sind auch wirklich keine guten Geschichten, die da erzählt werden.
Das ist ja der Punkt. Man hört die ja nicht für die Geschichten, weil die wirklich nicht gut sind.
Deswegen interessieren mich auch irgendwie drei Fragezeichen Comics so überhaupt gar nicht, weil ich höre das ja wirklich null wegen der Geschichte.
Aber die sind besser. Also ich finde ja wirklich die drei Fragezeichen original normal. Wenn du dir die Stories anguckst, ist das Schlechteste aus diesem Universum. Die drei Fragezeichen Kids sind die Stories besser, die Comics sind die Stories besser, die Bücher, überall ist es besser.
Du kannst dich mir alles gut vorstellen.
Außer, aber da hast du halt die bekannten Sprecher und die Wohlfühlwelt und so.
Genau.
Du hast auch kein Interesse mal in so ein Kids-Hörspiel reinzuhören.
Nee.
Die sind wirklich gut.
Nee, überhaupt nicht.
Und auch gar nicht so anders. Ich verstehe gar nicht so richtig den Unterschied, weil ich die Erwachsenen auch nicht so richtig gruselig finde. Die sind ein bisschen komplexer manchmal, da hast du dann mehr Figuren.
Ja,
mehr,
also manchmal gibt es ja immer noch wirklich gruselige Folgen, auch bei den neueren sind da einige
dabei. Aber ich habe neulich die angeblich gruseligste Folge aller Zeiten,
das Gespensterschloss. Ja, genau. Aber das ist ja aus nostalgischer Perspektive die gruseligste Folge aller Zeiten. Aber es gibt jetzt eine Folge, nee, nicht jetzt, die ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber da hat man so eine Saw-Situation. Da fängt es damit an, dass Peter in so einem dunklen Raum ohne Licht aufwacht und nicht weiß, wie er da hingekommen ist und das ist irgendwie so ein Kellerloch und dann ist er irgendwie angekettet und weiß nicht genau, was da los ist und was als nächstes passiert. Das ist schon hammergruselig. Okay. Also wenn man das als Kind hört, ist das, glaube ich...
Oh Gott. Ist das, glaube ich, super krass. Oh Gott, ich habe gerade aus dem Augenwinkel ist da hinten im Flur gerade ein Schatten vorbeigehuscht.
Und was war
und
das?
In den Waschkeller ein Mensch.
Ein Mensch. Oh mein Gott, hier ist ein völlig, Mensch mit
völlig,
uns.
Völlig still und es war in dem Moment, wo du von einer sehr gruseligen Situation erzählt hast, war es einfach so, wo ich kurz...
Mit einer Schweinemaske gleich werden wir mit Chloroform betäubt.
Also wenn diese Folge nicht erscheint, dann wisst ihr, was los ist.
Und dann kommt vielleicht nur einer von uns zurück. Vielleicht müssen wir dann irgendwie so eine unmögliche Entscheidung treffen, damit der andere Part das Leben wieder zu schätzen weiß, wie es bei Saw der Fall ist.
Und wenn ihr diese Folge hört, dann hat Tim überlebt, denn er hat den
das hochgeladen.
Zu Policy und kann
das
hochladen.
Das stimmt.
Deswegen, wenn ihr diesen Podcast hört, heißt das, ich bin tot.
Also kurz nach dem fünften Geburtstag war es das. Die Leuchtenbrüder verabschieden sich. Nein, ich möchte noch eine Kuriosität erzählen, die mit Strom zu tun hat. Ich habe mir in Amerika zwei Paar Schuhe gekauft, die eigentlich identisch sind. Das Material ist offensichtlich ein bisschen unterschiedlich, was mir aber gar nicht aufgefallen ist, aber meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass das unterschiedliche Materialien sind. Und das ergibt auch Sinn, denn bei dem ein Paar Schuhe lade ich mich, wenn ich in meinem Büro sitze, immer elektrisch auf.
Ja,
und
das
entlädt sich. Genau, da habe ich.
Nein, du hast erzählt, dass ich dann eine Schnürsenkel
mit, genau, da eine Schnürsenkel. Jetzt lade ich mich mit dem ein Paar Schuhe in meinem Büro, auch wenn ich nur sitze und dann wieder aufstehe, elektrisch auf, dass ich immer einen Schlag kriege, wenn ich auf die Klinke fasse, also die Türklinke. Bei dem anderen Paar, was meines Erachtens identisch ist, auch Vans, gleiche Sohle, passiert das nicht. Muss mit dem Material zu tun haben, ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ich habe aber gemerkt, seitdem ich das festgestellt habe, dass es bei dem anderen Schuhpaar immer passiert, wenn ich das anhabe, was ich jetzt mittlerweile vermeide, weil das unangenehm ist, immer sich einen Schlag zu holen, wenn man eine Türklinke anfasst, dass ich versuche, schneller zu sein als der Strom. Dass ich dann so ganz schnell auf die Klinke hauch. Was überraschenderweise nicht funktioniert. Ich bin nicht schneller als der Strom. Obwohl ich mir wirklich Mühe gebe, richtig schnell zu sein, funktioniert es nicht.
Nee.
Und dann mache ich das irgendwie immer so mit dem Ellbogen, wo so der Pullover drüber ist. Oder ich habe auch so ein kleines Handtuch in meinem Büro.
Das sind so die Haustiere, die man entwickelt, ne?
Ja, das ist doch irgendwie crazy. Ich habe das auch nicht verstanden, warum das da so passiert. Auch, also, wenn ich mich viel in meinem Büro bewegen würde, dass man irgendwie so über Reibung am Boden, das könnte ich mir so erklären. Aber ich gehe nur zu meinem Stuhl, setze mich hin, gehe dann wieder zurück, bam.
Ja, tödliche Schuhe.
Tödliche Stromschläge. Gut, dass ich keinen Herzschrittmacher habe. Das ist doch echt verrückt. Guck mal bitte Mr. McMahon. Kannst du auch mit deiner Frau gucken. Die wird da richtig dolle,
die
gute,
möchte gerne Dokus zu
gute Freude dran haben. Man kriegt einen so guten Eindruck von der Wrestling-Welt.
Dokus und ich will trotzdem nie eine Doku gucken.
Das ist, glaube ich, einer der besten Dokus, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Besser als Merkel.
Hast du An Honest Liar geguckt?
Nein, der Name sagt mir was. Was ist das?
Ist es ein Zauberer? Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Das ist die beiden Dokus, die mir richtig hängen geblieben sind. An Honest Liar, fantastische Doku. Unfassbar gut. Und Jim and Andy, die habe ich, glaube ich, schon mal
mehrfach, ja.
Über den Dreh zu Man on the Moon mit Jim Carrey über Andy Kaufman.
Ja. Wenn du Mr. McMahon guckst, gucke ich Jim and Andy.
Oder An Honest Liar.
Oder das.
Sechs Folgen. Ich folge ja all deinen Empfehlungen. Ich habe Merkel-Doku jetzt geguckt. Ich gucke ja alles, was du gut findest.
Liest du auch das Buch, was ich dir zum Geburtstag geschenkt habe?
Noch nicht. Aber es liegt daran, dass ich keine Bücher lese.
Mach das mal.
Ich hab keinen Raum in meinem Leben dafür. Ich weiß nicht, wann und wo ich das
tun
soll.
In der Bahn.
Nee.
Vorm Schlafen.
Ich muss das irgendwie noch einsortieren.
Es ist auch nicht so dick, wie es aussieht. Die ungefähr 30, 40 Seiten sind Quellen.
Ah ja.
Der Rest ist Text. Das kann man locker in so drei Lesesessions durchziehen.
Es heißt, es gibt doch diese Redewendung vom Herbst des Lebens.
Mhm.
Und damit sind so alte Leute gemeint.
Ja.
Ich glaube, dass das eigentlich ein Euphemismus ist und dass der Herbst des Lebens der Winter des Lebens ist.
Nee, glaube ich nicht.
Was ist denn der Winter des Lebens?
Der Zeitraum, wo man gar nichts Schönes mehr erleben kann, weil man so alt und krank ist.
Dass man einfach,
bis man stirbt.
Und du meinst, mit dem Herbst des Lebens wird die Zeit bezeichnet, in der man zwar alt ist, aber noch was erlebt. Da reist man noch.
Genau.
Und, Aber dann ist der Herbst des Lebens sehr kurz und der Winter des Lebens auch sehr kurz und
Idealerweise. Der
Sommer sehr lang.
Ja, ist richtig.
Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, es ist so, dass es einfach in, sagen wir, 22 Jahresschritten einzuteilen ist. Die ersten 22 Jahre sind der Frühling des Lebens. Da wächst man, sowohl körperlich als auch geistig.
Ja.
Dann kommt der Sommer des Lebens von 22 bis 44, wo man keine Wehwehchen hat und einfach auf dem Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte agieren kann.
Da muss ich kurz einhaken. Ich glaube, ich bin zwischen 22 und jetzt 38 mindestens, aber eigentlich mehr gewachsen als in den 22 Jahren davor.
Geistig.
Geistig, ja. Zum Glück, ja. Nur geistig.
Aber dann hast du einfach ein bisschen einen verzögerten, das ist so ein bisschen wie wenn es im April nochmal schneit und dann müssen die Blumen ein bisschen schneller später wachsen. Aber an sich bist du zwischen 22 und 44, du bist ausgewachsen, du bist körperlich stark, du hast noch keine, so. Und der Herbst ist dann von 44 bis 66. Das ist der Herbst. Das ist nämlich die Zeit, in der man nicht mehr so viel Geschwindigkeit hat, in der es man aber die Schönheit des Lebens voll genießen kann.
Mhm.
Und ab 66 kommt der dann der nämlich der Winter. Das heißt ja nicht, dass man im Winter nicht noch coole Sachen machen kann, aber das ist wirklich die Zeit der Vergreisung und in dem man körperlich
Beschwerden auf jeden Fall bekommt. Keine Blätter mehr in den Bäumen sind.
Wo auf jeden Fall keine Blätter mehr in den Bäumen sind. Man kann trotzdem noch eine schöne Zeit haben, aber da fällt alles rein, was mit körperlichen Problemen zu tun hat und Ausblick auf die finalen Tage des Lebens. Ich finde, man sollte das nicht so klein schieben, sondern die Jahreszeiten als das anerkennen, was sie sind. Gleichwertig in der Länge.
Also abgesehen davon, dass du hier natürlich wieder ein privilegiertes Leben beschreibst.
Dass man 88 Jahre alt
wird. Dass man 88 Jahre alt wird und man auch wirklich erst so
im 20er
in den 22 Jahren. Ich finde, die 22 ist eine ganz fantastische Wahl für das, was du damit darstellen möchtest. Aber nun einmal ganz kurz aus meiner professionellen Perspektive gibt es nur einfach sehr viele Leute, die nicht mal 44 werden und das sehr deutlich. Und
ja, die erleben einfach nicht ihren Herbst und Winter.
Richtig. Das stimmt, aber du hast ja nun gerade gesagt, dass erst so im Winter die ganzen körperlichen Krankheiten kommen.
Ja, nein,
das ist natürlich nicht
nein,
bei allen Menschen der Fall, nur wenn man sehr viel Glück
Pflanzen,
hat.
Es gibt ja auch Pflanzen, die schon im Frühling torpediert werden von herumlaufenden Frettchen.
Ja. Es gibt auch Leute, die 88 werden, aber 40 Jahre lang davon krank waren. Auch solche Menschen auch
gibt es.
Das würde ich einmal ganz kurz zuvor sagen. Aber ich finde, das ist eine schöne Betrachtungsweise. Ich kann da voll mitgehen mit dem Einschub von eben, dass ich die meiste Reifeentwicklung nicht bis 22, sondern eher nach 22
gemacht habe. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie finde ich das schön. Also, dass du das so über dich sagst und beschreibst und dass das so stattgefunden hat. Weil das bedeutet ja auch, dass du nicht einfach Mitte 20 eingerastet bist.
Nein.
Sondern dass es Entwicklung gab, die du im Nachhinein ja auch gut fandest.
Ja.
Und also Entwicklung ist ja überhaupt gut.
Eigentlich.
Lebenslanges Lernen. Es gibt ja auch Leute, die entwickeln sich noch wunderbar mit 60 und 70 und dann lernen noch neue Sachen dazu und lernen aus ihren Fehlern, die sie ihr Leben lang begangen haben und verändern sich. Aber also ich würde auch gar nicht das als Bildnis für das Leben unbedingt propagieren, aber da das immer so ein Ding ist, vom Herbst des Lebens zu sprechen, wenn man über 70-Jährige spricht, wollte ich das mal ein bisschen gerade rücken.
Finde ich gut. Die beleuchteten Brüder sind gegen die Bezeichnung Herbst des Lebens für Leute ab 70, sondern fangt bitte schon mit 66 an vom Herbst zu
reden. Nein,
44. Mit 44.
Also wir treten bald in den Herbst, das wollte ich eigentlich sagen, wir treten bald in den Herbst des Lebens.
Nochmal so lange Podcast und wir sind im Herbst. Du und ich knapp davor.
Ja.
Ja, okay. Gut, wie fühlt sich das an? Gut, ne? Du magst den Herbst.
Ich finde
es,
mag ja jede Jahreszeit.
Ist es ja auch eine leichte Betrachtungsweise dessen, wenn man so großer Fan von allen Jahreszeiten ist. Im Vergleich zu Leuten, die sagen, ich hasse den Herbst und den Winter.
Aber es gibt auch so viele Leute, die den Sommer hassen. Die freuen sich, wenn sie endlich 44 sind.
Das stimmt.
Und das gibt es ja auch im echten Leben. Tatsächlich Leute, die sagen, jetzt bin ich endlich mit dem Scheiß durch.
Ja.
Jetzt muss ich mich nicht mehr wie in meiner Jugendzeit die ganze Zeit überall anbiedern und Peergroup-Pressure nachgeben.
Ja.
Ich muss aber auch nicht mehr dieser Rush-Hour des Lebens anheimfahren und im Job Gas geben und Familie Gas geben und überall 1000 Stress, sondern ich genieße das Leben. Ich nehme mich zurück und bin zufrieden mit dem, was ich geworden bin.
Lass es positiv geschehen und weiß es zu schätzen.
Ich kann mir vorstellen, dass das die besten Jahre des Lebens, in mancherlei Hinsicht die besten Jahre des Lebens sind.
Na, je nachdem, wie du die halt gestaltest, ne?
Wie immer bei allem.
Wie man die auch vorher gestaltet hat. Ja, auf jeden Fall. Kann ich ganz doll mitgehen.
The best is yet to come. Ist das Frank Sinatra?
Bestimmt. Ich habe jetzt, wo ich ja nun diese für mich sehr besondere Reise nach New York gemacht habe und so viel davon geträumt habe und ganz viel darüber gesprochen und mir Gedanken gemacht habe, bin ich jetzt langsam wirklich an dem Punkt, wo ich mir sage, ich glaube, ich bin im falschen Land geboren. Ich glaube, ich gehöre nach Amerika.
Ich möchte lieber bei Donald Trump.
Ich hätte...
Divided Bullshit State.
Es gibt doch so in 10., 11. Klasse immer so diese theoretische Möglichkeit, ein Auslandsjahr zu machen in der Schule. Und ich glaube, das wäre finanziell schwierig geworden für meine Eltern, aber die hätten alles getan, um es irgendwie möglich zu machen. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut.
Natürlich nicht. Ich hatte du glaubst, es wäre gut gewesen, hättest du dich getraut.
Ja.
Dann hättest du jetzt irgendeine Familie in Kansas oder Ohio.
Ja, also ich könnte, ohne Witz jetzt, ganz ehrlich, ich könnte es mir vorstellen, dass ich da dann die Entscheidung getroffen hätte, ich möchte hier leben.
Also ich weiß, dass es Leute gibt, die dort waren, die immer noch da regelmäßig hinfahren und Kontakte haben, weil es so toll war und so prägend war. Wir kennen auch ein prominentes Gegenbeispiel, dass es einfach alles ziemlich scheiße fand. Mhm. Warum glaubst du das? Was ist das Amerika-Spezifische, das es hier nicht gibt?
Kann ich...
Denn aus meiner Sicht haben wir hier alles, was gut ist an Amerika, minus alles, was schlecht ist an Amerika.
Also nicht alles, möchte ich mal ganz kurz
sagen. Nicht alles, aber vieles. Außer, also das ist ein bisschen auch der Blick, den ich auf Kanada habe. Kanada ist einfach die besseren USA in jeder Hinsicht.
Mag sein, dass es in Kanada mir genauso gehen würde, aber ich kann das gar nicht rational begründen. Ich kann das nicht mit harten Fakten sozusagen belegen. Es ist ein Gefühlsding. Es ist das Gefühl, was mir die Reise nach Amerika gegeben hat, wie ich mich dort vor Ort gefühlt habe, wie ich mich so reinfühlen kann oder reindenken kann, wenn ich, keine Ahnung, Berichte sehe über Menschen, die Route 66 fahren oder wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, wie die irgendwo anders Urlaub in den Staaten gemacht haben, dass ich mir immer denke, da möchte ich hin, das möchte ich sehen, das möchte ich erleben. Und das ist ja das, was reisefreudige Menschen ständig erzählen und was ich in meinem gesamten Leben vorher noch nie gespürt habe.
Aber der Unterschied ist möglicherweise, dass du extrem intensiv von amerikanischer Popkultur geprägt bist.
Das wird die Hauptrolle spielen.
Serien. Also, und du suchst ja das Vertraute. Und die USA sind dir sehr vertraut und sehr nah. Und du hast dich damit... Also du hast dich mit US-Serien und US-Charakteren und US-Gedankenwelten viel mehr beschäftigt als mit deutschen Gedankenwelten und Serien und Charakteren.
Ich weiß nicht, ob man das so per se sagen kann. In Bezug auf Serien und Filme stimmt das mit Sicherheit, aber was jetzt zum Beispiel Musik angeht, halt gar nicht. Also
okay.
Oder Entertainment, auch nicht mehr amerikanisch als deutsch.
Aber das, was du mit über Reisende und deren Berichte beschreibst, bezieht sich häufig eher darauf, Dinge kennenzulernen, die einem fremd sind.
Aha, ja.
Neue Dinge aufzusaugen und sich in Kontexte zu begeben, die man, also sich auch an Orten selber zu erleben, die komplett anders sind.
Wie Alligator sagt, manchmal google ich nach Orten, die man bei Google nicht findet.
Oder kann ich gleich auch nochmal eine geile Story, habe ich vielleicht schon mal erzählt, um zu erzählen. Und das ist ein Unterschied. Und du hast als du damals beschrieben hast, dass das ein Sehnsuchtsort von dir ist, gesagt, dass du gerne an all die Orte gehen möchtest, die du bisher nur aus der Ferne kennst, aber gut kennst und die dir sehr nahe sind.
Ja.
Und das hast du auch gemacht.
Und die auch immer zu nah verknüpft sind. Ich möchte unbedingt mal irgendwie gern nach New Mexico, Albuquerque, um mal zu gucken, ob so das Feeling, was ich beim Gucken von Breaking Bad hatte, sich auch in
echt so... Ich war mal in Albuquerque.
Ja, hattest du erzählt, aber es war vor Breaking Bad.
Das war vor Breaking Bad, da war das noch nicht so. Da war ich ganz anders da.
Du bist auf jeden Fall nicht mit Vorannahmen hingefahren.
Nein, bin ich nicht.
Und ich würde jetzt halt mit krassen Vorannahmen dahin fahren. Oder Maine, diese ganze Stephen King-Orte, habe ich auch schon mal gesagt, möchte ich gerne alle sehen.
Eine andere Art, daran zu gehen. Das heißt, eigentlich suchst du die Dinge, die dir nahe sind und die du kennst und möchtest das irgendwie erleben und bestätigt
wissen. Ich möchte meine Traumwelten in echt erleben.
Ja, genau.
Das ist das.
Und die Traumwelten kommen aber eben daher, dass du sie kennengelernt hast aus Dingen, die du richtig geil findest, aus ganz anderen Gründen. Weil sie einen hohen Entertainment-Value hatten, weil sie dich an Konzepte rangeführt hatten, die du nicht kanntest. Deswegen ist es ein Sehnsuchtsort.
Alles korrekt.
Und das ist eine andere Art von Reisen, aber keine verkehrte oder falsche oder schlechtere, sondern, mir ist mir nur eingefallen, weil du meinst, das kannst du jetzt nachempfinden. Ich glaube, die meisten Leute kommen tatsächlich eher von diesem...
Ich möchte entdecken,
weil völlig Neues unbeschrieben, Ding, neu und so.
Was übrigens aber auch noch eine kleine Rolle dabei spielt, aber das ist jetzt auch ein bisschen diffus, aber so dieser Gedanke, also jetzt mal so rein hypothetisch, ich würde jetzt auswandern.
Ja.
Und dann würde ich da wirklich ein ganz neues Leben anfangen. Idealerweise mit meiner Ehefrau. Aber trotzdem komme ich dann ja in ein Umfeld, was für mich komplett neu ist. So dieser Gedanke, dann ein anderer sein zu können, finde ich irgendwie super reizvoll. Das ist natürlich überall anders auf der Welt auch so. Das wäre ja sogar in einer anderen deutschen Stadt so. Aber das so in Verknüpfung mit diesen gedanklichen Sehnsuchtsorten meiner popkulturellen Prägung, das finde ich wahnsinnig reizvoll.
Du könntest da ausleben, die Fantasie, jemand anderes zu sein, in einem Umfeld, das dir vertraut ist.
Mhm.
Das ist natürlich eine Winner-Kombo für dich.
Absolut, ja.
Du gehst sozusagen nicht aus deiner Komfortzone raus und stehst trotzdem in etwas Neues rein.
Genau. Sehr gut.
Du hast eine kleine Komfortzone über dem Atlantik. Das ist doch schön.
Kleine Komfortzone, 8 Stunden Flugzeit.
Und da muss man sagen, die popkulturelle, man könnte sagen, imperialistische Propaganda der USA funktioniert. Sie wirkt auf unsere Generation wie Zucker.
Deswegen mache ich das Bündnis Sarah Wagenknecht auch nicht so gerne. Die wollen diese Verbindung kapen.
Ich bin ja... Also ich habe das auch alles ein bisschen, eine große Bezug zu den USA. Ich bin aber auch ein bisschen geprägt, nicht vom Anti-Amerikanismus, das habe ich so als Jugendlicher ein bisschen eingeatmet.
Vom Amerika-Skeptizismus.
Das ist mir eigentlich etwas, was mir sehr fremd ist. Also ich bin gar nicht so wie das, was man vielleicht dem Bündnis Sarah Wagenknecht eher andenken würde. Aber ein bisschen angezogen von dieser Selbstzerstörung aus Amerika heraus oder der Dekonstruktion. Also ich sag mal zum Beispiel das wunderbare Album Americana von The Offspring, was im Grunde ein Konzeptalbum ist darüber, wie kaputt Amerika ist.
Wie American Idiot von Green Day.
American Idiot von Green Day, was ein bisschen zu spät für mich kam, was dann ein paar Jahre danach kam, nach der Zeit, wo ich dazu
rezeptiv war. Auch schon 20 Jahre alt.
Aber ja, das stimmt. Aber Americana hat das voll getroffen, diese Dekonstruktion dessen, der Verlogenheit. Und auch in Serien und so weiter, diejenigen, die das alles herausgefordert haben. Es gibt bei Six Feet Under eine Figur, die jüngere Tochter der Familie, die das alles hinterfragt und so weiter. Und das ist auch was, das ist eine Seite von Amerika, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Meine Mama hat immer gesagt, wenn sie konfrontiert war mit plumpem Anti-Amerikanismus, hat sie immer gesagt, die größten Kritiker in Amerikas kommen aus Amerika. Und das ist das Tolle an diesem Land, dass das Land halt die Möglichkeit hat, das alles auch so...
Ja, das stimmt.
Ja. Und das ist irgendwie eine Sichtweise auf die USA, mit der ich viel anfangen kann. Ja, gleichwohl würde ich völlig verzweifeln, wenn ich in einer Stadt wie New York oder Los Angeles leben würde, und umgeben wäre von Menschen, die vielleicht mir auch nahe sind und trotzdem so viele Leute in diesem Land hätten, die rezeptiv sind für Donald Trump.
Ich bin ja nicht naiv, wenn ich auf Amerika gucke. Ich gucke jede Folge John Oliver. Aber genau wie deine Mutter würde ich das auch halt sagen, dass dadurch, dass es John Oliver gibt und ihn geben darf und John Stewart gibt und geben darf, gibt es halt Hoffnung. Und da kann man, und wir bauen uns alle unsere Bubbles. Kann man sich dann auch beim neuen beim Einleben auf dem neuen Kontinent, kann man sich auch deine Bubbles bauen.
Außer das Projekt 2025 wird Wahrheit.
Ja, dann gibt es ein Problem. Es hatte ja auch einen Grund, dass wir jetzt dieses Jahr im September unsere Amerika-Reise gemacht haben, weil ich tatsächlich gesagt habe, ich möchte nicht nach Amerika, wenn Donald Trump US-Präsident ist.
Wir hatten hier gerade Besuch wieder.
Von einem Glatzkopf, ne? Da war ein Glatzkopf in der Küche, habe ich gesehen.
Da war ein... War
kurz davor, die Polizei zu rufen.
Sune war das.
Sune?
Ja. Ein Däne.
Ja.
Der jetzt gerade auf Hawaii den Ironman macht.
Ah ja.
Mit...
Ich hoffe, er hat sich die Glatze mit Sonnencreme eingeschmiert.
Ein Triathlon aus Schwimmen, Radfahren und einem kompletten Marathon.
Ein Triathlon aus den Triathlon-Disziplinen.
Ja, weil mir war nicht so richtig klar, dass beim Triathlon ein Marathon Teil dessen
beim,
ist.
Nicht bei jedem.
Nur es beim Ironman.
Auch nicht. Nur beim Ironman, aber der ist halt dafür bekannt, dass er halt die Marathon-Distanz hat. Dann hat er, glaube ich, 180 Kilometer Fahrradfahren. Und ich glaube, 4 Kilometer schwimmen, 4,8.
Es ist
irrsinnig.
Die machen das in 8 Stunden alles.
Vor allem ist ja der Marathon das Letzte.
Ja.
Also vorher hast du 180 Kilometer Fahrrad fahren und irgendwie vielleicht auch noch 4 Kilometer schwimmen in den Knochen. Also das ist auch auf gar keinen Fall gesund.
Und der Typ, der hier in der Küche stand, macht das gerade.
Mhm.
Und ist mit seinen beiden Töchtern, die kommen aus Dänemark, und ist dorthin geflogen, um daran teilzunehmen. Und weil der Flug sehr früh morgens von Hamburg ausging, hat er eine Möglichkeit gesucht zu übernachten. Und wir sind in diesem Haustauschprofi-Dingsbums-Plattform angemeldet. Und das ist so geil. Also normalerweise machen wir das nur, wenn wir nicht da sind. Dann können ja, das kennst du ja gut aus den Malen, wo das schon passiert ist. Aber einfach zu sagen, okay, komm vorbei, ihr wollt nur eine Nacht hier schlafen. Und dann hast du halt einfach einen normalen Tag, aber sitzt dann 2, 3, 4 Stunden abends mit diesen Leuten zusammen, die du einmal kurz kennenlernst, in deinem eigenen Zuhause, und nächsten Morgen fliegen die los. Das ist einfach geil.
Das passt sehr schön zu dem, was du in der letzten Folge erzählt hast, wie sehr du dich freust über so Situationen, Leute neu kennenzulernen oder halt Leute, die du nicht kennst, mit denen dich austauschen zu können, und wie viel du auch über dich selber lernst, hattest du gesagt.
Ja, genau. Also das ist jetzt natürlich nicht so eine Situation, wie die ich beschrieben habe, dass man einen Alltag mit denen verbringt. Aber einfach dieses, du guckst mal in so ein Leben von anderen Leuten rein, dann haben wir haben uns über so viele Sachen unterhalten, über Politik und Kinderbücher und weiß ich nicht. Es war wirklich schön. Und warum komme ich drauf? Ach so, weil die Tochter jetzt nämlich auch noch irgendwie zurückfliegt. Die fliegen dann, sind dann in Hawaii, und dann fliegen die zurück, und das ist ganz kurz vor der Wahl.
Mhm.
Und die haben tatsächlich gesagt, weil die anderen fliegen dann über New York oder San Francisco, aber sie fliegt irgendwie über irgendeinen der, wie mein Papa gesagt hat, Flyover States. Und der
hat sich nicht dein Papa ausgedacht.
Nein, aber er hat das reingeworfen.
Ja.
Dass sie sehr froh ist, dass sie vor der Wahl da raus ist.
Ja, das verstehe ich. Da würde ich tatsächlich auch nicht wäre ich mit einem mulmigen Gefühl unterwegs, wenn ich irgendwie am Wahltag oder in den Tagen danach da irgendwie mich aufhalten würde.
Und die konnte ich dann auch befragen. Dänemark, in den Medien war halt, dass die regierenden Sozialdemokratinnen sehr harten Migrationskurs fahren und ansonsten aber ihre normale sozialdemokratische Politik machen, aber das so als Konzession an die ganzen rechten Wählerinnen machen. Und wie das denn eigentlich so ist und wie das so funktioniert. Und die haben gesagt, es ist einfach mega erfolgreich.
Hm.
Es ist einfach, also es ist halt schrecklich, dass es erfolgreich ist, aber es funktioniert. Und irgendwie sagen sie, es ist ganz schlimm, aber lieber so, als dass die echten Rechten da dran sind. Weil die machen halt immer noch seriöse, gute Politik.
Das ist ja immer noch wenigstens gut für die Leute, die in Dänemark geboren sind.
Und die machen halt auch noch diese Migrationshärte auf eine Art und Weise, dass es irgendwie rechtsstaatlich und funktioniert, nicht einfach nur, als wenn Alice Weidel da vorne sitzt. Aber das ist der Erfolg der Rechten. Und die werden belohnt in WählerInnen-Stimmen. Und wenn die SPD heute einen noch viel härteren Migrationskurs fahren würde, würden sie wahrscheinlich in den Umfragen nach oben gehen. Das ist doch krass.
Ja, ist ja auch keine große Überraschung, ne? Aber
ein bisschen schon, weil ich denke, du verlierst ja auch deine eigenen Leute so ein bisschen.
Nee, die verlierst du nicht, weil die haben noch keine Alternativen.
Nee, weil die sagen, na gut, immerhin besser als
ja, genau.
wenn Björn Höcke und Alice Weidel das
genau.
machen.
Genau, Demokratie ist ja auch immer kleinere Übel und so weiter. Ich kann das alles gut verstehen, was du da sagst, so Leute kennenlernen, die Leute aus Tokio oder in der Bahn und so und irgendwie Einblicke in Leben gewinnen und das bringt dich weiter und so. Das, was ich jetzt sage, klingt auf den ersten Hörer wie ein Hot Take, ist aber, oder wie eine Provokation oder wie ein Lächerlichmachen dessen, was du gesagt hast, ist aber ganz offiziell nicht so gemeint. Hochoffiziell Statement. Achtung, Achtung, ein echtes Statement. Ich glaube, wenn ich richtig verstehe und richtig fühle, was du mir da sagst, habe ich ähnliche, ich sag mal, einen ähnlichen Erkenntnisgewinn. Und ich weiß, wie das klingt, aber wenn ich das Sommerhaus der Stars gucke, Ich meine das wirklich ernst. Ich weiß, wie das klingt. Und ich verstehe jeden und jede, die das jetzt irgendwie nicht richtig nachempfinden kann. Aber die aktuelle Staffel, das Sommerhaus der Stars, ist brillante Fernsehunterhaltung und gewährt einen Einblicke in so viele verschiedene Arten, wie Menschen ihre Beziehung führen, die so weit weg sind von meiner eigenen und wo man auch richtig sich auf Basis dessen, wie die miteinander und zusammen mit anderen Leuten umgehen, richtig dolle Einblicke in andere Menschen, echte andere Menschenleben bekommen kann. Und zwar nicht nur das, was man sieht, was gefilmt wird, sondern wenn man halt feinfühlig und empathisch sich sowas anschaut und hört, wie die streiten, wie die miteinander kommunizieren, wie die in Stresssituationen aufeinander reagieren, wer lieb zueinander ist, wer nicht lieb zueinander ist. Das würde mir völlig verborgen bleiben, wenn ich sowas nicht gucken würde, weil ich mich ja nicht mit Menschen unterhalte, wenn es sich vermeiden lässt.
Ich habe ja auch eine Zeit lang, erste, zweite und fünfte Staffel Big Brother gerne geguckt.
Übrigens aktuell bei Promi Big Brother ist unter anderem Alida Kuras.
Ah ja.
Und Max Kruse. Warum auch immer.
Max Kruse hat gerade erzählt, dass er nicht so gut war, weil er zu viele Frauengeschichten hatte.
Bei nicht so gut als Fußballer.
Ja, also, dass er irgendwie nicht berücksichtigt werden konnte.
Das passt gut zu Max Kruse.
Weil Oliver Bierhoff irgendwie ihn auf dem Flur erwischt hat mit zu vielen Frauen gleichzeitig. Oder so ähnlich und gesagt, also lieber Max, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und Max gesagt,
trotzdem dürfte er ja keine Geldprobleme haben. Also ich glaube, der ist wirklich nur deswegen im Big Brother Haus, weil er Bock drauf hat.
Ja. Der hat sich gesagt, lieber Frauen als Fußballfame.
Ja.
Und im Nachhinein hat er gesagt, war ich doch ein bisschen zu gierig, aber war schon auch geil. So, und also insofern, ich fand das auch faszinierend. Ich weiß genau, was du meinst. Was mir dabei fehlt, ist ein bisschen die Möglichkeit, direkt selber Fragen zu stellen.
Ja, und
das mit der eigenen Person auch ein bisschen zu verknüpfen, dass man Teil dessen ist. Das ist ja ein gegenseitiges Ding. Aber trotzdem ist es auch ein Einblick in andere Sphären tatsächlich.
Ja.
Und das ist wertvoll, na klar. Aber es ist eben ein distanziertes Verhältnis. Es ist ein, ich gucke mir das an.
So wie ich meine Menschenverhältnisse mag.
Also ich sag mal,
wenige Ausnahmen.
Auch ein bisschen Hottech-mäßig, ein bisschen eher wie ein Zoo, als wie man irgendwie
in
menschliche Interaktion kommt. Ist auch interessant, auch durch ein Zoo zu gehen, ist bereichernd und wertvoll. Aber es ist eben diese, ja.
Ich gucke das ja alles mit meiner Frau und wir stellen uns ständig vor, wie es denn wohl wäre, würden wir so miteinander umgehen, wie die Leute da im Fernsehen miteinander umgehen, die wirklich teilweise seit zig Jahren zusammen sind, seit einigen Jahren verheiratet sind, Eltern von Kindern sind, gemeinsame Kinder haben. Und es ist so absurd, allein wie die halt miteinander sprechen. Weiß ich nicht. Es ist kein crazy Beispiel, aber wie oft die Schatz teilweise zueinander sagen und es ernst meinen und das nicht komisch drüber kommt. Oder wie die auch miteinander reden und sagen, halt die Fresse. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ich einmal ernsthaft zu meiner Frau halt die Fresse sagen würde, so richtig ernsthaft, weil ich gerade angepisst bin von was auch immer, dann wäre aber ordentlich was los und das finde ich völlig zu Recht. Aber das ist deren Art zu kommunizieren miteinander. Und wenn die gerade nicht streiten, amore, amore, amore. Es ist herrlich, es ist wunderbar. Ich liebe diese Sendung. Bestes Reality-TV-Format ist Sommerhaus der Stars. Ich habe es vor kurzem mal gesagt, Kampf der Reality Stars liebe ich auch sehr.
Aber ist ja ein Ausschnitt der Gesellschaft, ein Tortenstück, das man so ein bisschen kennt. Es ist das Gleiche, was es früher in Talkshows gab. Es ist halt immer dieses, die sind ein bisschen döver, die sind ein bisschen rauer.
Nein, das sind sie nicht alle. Du hast, glaube ich, nicht das richtige Bild von aktuellen Reality Stars. Das hat nämlich mit denen von damals, wo es ja wirklich zu Big Brother 1 und 2 und wahrscheinlich auch noch 3 Zeiten, das waren ja wirklich normale Menschen, die hat man in so ein Format reingesteckt und dann hat man da die Kamera drauf gehalten und daraus gab es halt irgendeine Form von Interesse, was ich auch verstehen kann. Aber die Leute, die heutzutage da drin sind, sind mit wenigen Ausnahmen quasi beruflich Reality Stars. Also dann, du wirst auch wahrscheinlich nicht eine einzige Person davon kennen, die da jetzt bei Sommerhaus der Stars drin ist, vermute ich jetzt einfach mal. Also vor ein paar Jahren war da Mario Basler zum Beispiel, ne? Sowas ist natürlich, hat auch immer seinen eigenen Reiz mit seiner Partnerin, seiner Frau. Ich glaube, die sind auch verheiratet. Mola Adebisi war da schon. Also ein paar Leute wirst du auch kennen. Aktuell, glaube ich, kennst du keinen. Ist aber auch wirklich egal, man muss sie gar nicht vorher kennen, man lernt sie ja kennen. Man kriegt ja in der ersten Folge immer alle so im Schnelldurchlauf einmal vorgestellt und wenn man halt ein paar andere Formate geguckt hat, dann kennt man viele von denen auch. Und das heißt, die sind im Grunde keine normalen Menschen, aber dadurch, dass sie halt so lange in so einen, so, ich sag mal, widrigen Bedingungen in eng, auf engstem Raum aufeinander
können sie nicht aus leben,
können sie irgendwann nicht mehr ihren echten Charakter verstecken.
Ja.
Und das merkt man. Und man merkt vor allem auch, wie es an den, in den ersten Tagen immer noch alle um Harmonie irgendwie bedacht sind und ihre Rolle aufrechtzuerhalten. Und irgendwann snappen die aus. Und das ist fantastisch, dabei zuzugucken. Manchmal auch super unangenehm. Aber es ist wirklich ein Einblick in eine Welt. Alt,
offensichtlich.
Nee,
seit Jahren guckst du das.
Weil es ja immer wieder neue Leute gibt und neue Konstellationen und man sich immer wieder wundert und fragt, wie gehen die miteinander um?
Man guckt ja auch immer noch Fußball, obwohl man schon ein paar Fußballspiele geguckt
hat. Ja, oder Star Trek, obwohl man schon ein paar Star Trek-Serien gesehen hat. Sehr gut vergleichbar, weil es sind ja auch mal neue Charaktere, die dann irgendwie relevant sind und dann irgendwie versucht man mit denen eine Geschichte zu erzählen. Und gute Reality-TV-Formate nehmen halt auch die Charaktere und erzählen mit denen eine Geschichte. Und also da ist, wenn das gut gemacht ist, auch wirklich eine Dramaturgie drin, die halt nicht vorgeschrieben ist, aber wie die halt so zurechtgeschnitten ist.
Ja.
Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut und das ist mal mehr, mal weniger unterhaltsam. Aber die aktuelle Folge,
ich habe ein bisschen das Gefühl,
Sommerhaus ist toll.
Das ist cool, das mich mal angeguckt zu haben, aber dann reicht's auch.
Ja, nee, dazu gibt es zu viele. Ich meine, es gab gerade neulich die vor ein paar Monaten die Serie The 50 auf Amazon, ein Amazon Prime Produkt, wo 50 Reality Stars in einer riesen Villa zusammen gewohnt haben und in Squid Game mäßigen Spielen gegeneinander angetreten sind und die verloren haben, sind halt raus. Und wer als letztes übergeblieben ist, hat 100.000 Euro oder so gewonnen.
Squid Game ohne Tod.
Ja.
Kommt da nicht eine zweite Staffel jetzt? Ist die schon da?
Ist noch nicht da, kommt. Von The 50 übrigens auch. Ja, natürlich habe ich.
Squid Game nicht gesehen.
Ja, Squid Game ist auch, glaube ich, keine Serie, die du gut finden würdest, aber die ist großartig.
Würde ich nicht gut finden?
Glaube ich nicht. Die würdest du, glaube ich, zu sehr künstlich finden. Zu sehr auf Optik und Style und zu wenig Charaktere, okay, die da irgendwie eine Entwicklung durchmachen.
Warum ist sie denn mehr, gut?
Weiß ich.
Geile Optik, geiler
geile
Style.
Geile Optik, geiler Style. Super kurzweilig, super unterhaltsam. Aber da sind jetzt keine besonders, ich sag mal, gut geschriebenen Charaktere drin. Also da ist nicht ein einziger wirklich besonders geschriebener Charakter drin.
Sondern
bei einer Reihe
betrüblicher Ereignisse auch nicht der Fall. Guck ich trotzdem.
Ja, guck's dir, versuch's gerne mal. Aber vorher guckst du bitte Mr. McMahon.
Mr. McMahon.
Alle Leute sollten das gucken. Wirklich.
Dann wird die Welt vielleicht ein bisschen
6
besser.
6 Folgen, alle um und bei eine Stunde. Die meisten ein bisschen drunter, ein paar drüber. Und es ist wirklich von Anfang bis Ende super spannend gemacht, ohne heißerisch zu sein. Gibt es das Wort heißerisch?
Heißerisch?
Gibt es nicht, ne?
Reißerisch.
Doch, nee, Effekt heischen.
Effekt
heißerisch.
Effekt hascherisch.
Hascherisch? Nein.
Effekt heischen. Effekt heischerisch oder Effekt hascherisch?
Heißerisch, würde ich sagen.
Nicht heißer, wenn dann heischer, aber ich glaube, es ist hascher.
Nein, nein, nein.
Effekthascherei. Es ist eine Effekthascherei, keine Effektheischerei.
Reißerisch, habe ich einfach das Reißerisch da rein interpretiert.
Ja.
Na gut, dann möchte ich zum Ende dieses Podcasts dir noch ein schönes Wort so.
Es gibt die Hascher, die einen verfolgen.
Ja, und haschen, manche sagen, benutzen das als Synonym für Kiffen.
Weil es Hasch ist, dass man hascht.
So ist es. Ich möchte dir noch ein Wort geben, kurz. Ich sag's jetzt einfach mal und dann kannst du mit ein bisschen drüber nachdenken, wertschätzen, dass es ein schönes und besonderes Wort ist. Achtung, manifestieren.
Also, muss ich jetzt in die...
Du musst gar nichts.
Alles ist es schön vom Klang oder ist es schön in der Benutzung oder in der Bedeutung?
In der Bedeutung, besonders in der Bedeutung. Ist mir nämlich gerade erst vor wenigen Tagen aufgefallen.
Ja, eine Manifestation ist schön, aber ich habe noch nie den Zusammenhang zwischen einer Manifestation und einem Manifest.
Ja.
Aber ein Manifest ist ja genau das. Es ist die Dinglichwerdung eines abstrakten Gedankens.
Ja, das Festhalten dessen.
Ja.
Genau.
Wenn sich Dinge manifestieren, ist es wunderbar. Das ist zum Beispiel, wenn man einen tollen Song schreibt und genau das transportiert.
So war es nicht gemeint. Es ging jetzt wirklich nur um die Worte. Das ist wieder nur rein etymologisch,
wie bei Hardenäckig. Das klingt auch schön, manifestieren.
Klingt auch schön, aber das ist gar nicht das, was ich damit sagen wollte, sondern die Verbindung zwischen manifestieren und das Manifest, das fand ich besonders.
Ja.
Hast du noch letzte Worte?
Let's see. Ja. Letzte Worte sind, wenn man springt, drückt man eigentlich.
Sich selbst vom Boden ab?
Es ist ein Drücken, kein Springen. Es ist ein Abstoßen. Eigentlich drückt man. Drückt gegen den Boden. Und das ist das, die Kraft des Springens ist einfach nur die Antwort des Bodens auf das Drücken.
Wie ist das bei Michael Jackson? Wie ist es bei Michael Jackson?
Michael Jackson steht über allem, außer über dem Gesetz.
To be fair, er stand irgendwie über dem Gesetz.
Irgendwie schon, er steht irgendwie über allem.
Nie juristisch belangt wurde.
Er ist über Lebzeiten. Das Gesetz gemoonwalked.
Und über die Moral. Aber nein, ich meine, wenn der so aus dem Boden geschossen wird, wenn das Konzert losgeht.
Das ist einfach Pneumatik.
Nee, das kannst du jetzt nicht. Du kannst jetzt nicht springen in, als Drücken deklarieren und dann noch die Pneumatik da reinbringen.
Ich vermute, das ist ein mechanischer Move, der da von.
Wie das funktioniert, weiß ich wohl. Aber ist das jetzt Drücken oder Springen?
Ja, da wirst du einfach geschoben von unten nach oben.
Also auch gedrückt.
Dann auch geworfen.
Wo ist der Unterschied zwischen Drücken und Schieben?
Nee, Drücken ist, ach so, Schieben, das hat noch Bänder. Ja. Wunderbar, Futurama erklärt. Ja. Das ist die eine und die andere Richtung.
Aber nee, Drücken und Schieben ist nicht das Gegenteil voneinander. Wenn ich einen riesigen Stein vor mir habe und den nach vorne bewegen möchte aus meiner Perspektive,
dann drückst du gegen den Stein und dann schiebst du ihn. Das Drücken ist einfach mal nur die Kraft, die du aufwendest.
Das heißt,
das Schieben ist die Bewegung des Objekts.
Schieben ist die Folge von Drücken.
Ja, manchmal schon.
Wenn man auf dem Klo sitzt und drückt, dann schiebt sich die Kackwurst raus.
Schieben ist natürlich das Gegenteil von ziehen und nicht von drücken. Du hast völlig recht.
Ja.
Ja, du drückst, genau. Die Kackwurst schiebt sich, weil du drückst auf die Wurst mit deinen Muskeln.
Okay, die Tür genau das gleiche.
Aber wenn du jetzt springst, ich wiederhole das nochmal, weil es so schön ist. Der Sprung ist die Antwort des Bodens auf deinen Druck.
Ja, okay. Gilt das auch für Trampoline?
Ja.
Ja, ne? Ja, finde ich hübsch. Finde ich gut. Schöne Betrachtungsweise. Nicht alltagstauglich, aber gut. Auch das könnte unser Claim sein. Die beleuchteten Brüder. Nicht alltagstauglich, aber gut. Das gefällt mir gut. Okay, liebes Amerika, schenkt mir eine Green Card. Und ansonsten bleibt uns treu. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Oder in einer oder in 2. I don't know. Man weiß immer nicht, was die Zukunft bringt. Denn sie ist noch nicht geschrieben. Sie wird geschrieben werden.
Aber von den Gewinnern.
Von den Gewinnern. Die Geschichte wird über uns richten.
Nein, die Zukunft wird von den Gewinnern geschrieben.
Ich möchte, dass eigentlich, dass unser Claim wird, die Geschichte wird über uns richten. Ich finde, das ist ein sehr schöner Satz.
Die Zukunft wird von den Gewinnern geschrieben. Wir müssen das umdrehen. Die Geschichte wird über uns richten, das ist so ein abgeknabbelter Satz. Die Zukunft wird über uns richten, ist auch nicht so geil. Die Geschichte wird von der Zukunft geschrieben.
Habe ich gesagt, die Zukunft wird über uns, die Geschichte wird über uns richten?
Ja, aber das ist so abgeknabbelt. Was habe ich gesagt? Die Geschichte wird von der Zukunft
geschrieben. Die Zukunft wird von den Gewinnern geschrieben, hast du gesagt. Die Zukunft wird von der Geschichte geschrieben?
Nein, die Geschichte.
Auch, aber das stimmt auch.
Die Geschichte wird von der Zukunft
geschrieben. Das ist auf jeden Fall falsch, verkehrt.
Nein, das ist auf jeden Fall richtig, denn die Zukunft, die Zukunft wird nicht von der Geschichte.
Nein,
doch irgendwie
die Geschichte
auch.
Wird aber auch in der Gegenwart geschrieben.
Aber die Geschichte wird von der Zukunft geschrieben, ist auf jeden Fall richtig.
Geschichte wiederholt sich nicht.
Geschichte wiederholt sich nicht, wird aber von der Zukunft geschrieben.
Nein,
werden.
Von der Gegenwart.
Ja, sie, die Gegenwart
und von der Vergangenheit, auch die Vergangenheit schreibt die.
Alle drei schreiben die Geschichte zusammen. Ja. Nicht zusammen, aber nacheinander. Erst die Vergangenheit, dann die Gegenwart, dann die Zukunft. Schreiben die Geschichte.
So ist es.
Und wir sind die Gewinner. Eure beleuchteten Brüder.
Von all diesen Dingen sind wir auf jeden Fall die Gewinner. Alles andere, da kann man drüber diskutieren, aber da sind wir uns ganz sicher. Die beleuchteten Brüder sind die Gewinner der Geschichte, egal ob in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft geschrieben. Das ist ein langer Claim, aber den hat dafür niemand anderes.
It's long, but it's true.
Wunderbar. Nix weiter. Let's end this on a high. Das ist, ja, man sieht auf unseren Ausschlägen, deswegen musst du zum Hautarzt, das High gen Ende. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl.